Shirmasanta, ich rühme dich. Ich rühme dich. Halleluja. Priesen seist du, lebendiger Gott. Erhoben seist du über alles, was in dieser Welt ist. Gelobt sei dein Name, Herr. Ein Name, der über alle Namen ist. Preis sei dir. Du hast dich entäußert. Du hast Knechtsgestalt angenommen und hast unter uns gewohnt. Halleluja, Herr. Und jetzt preist dich alle Welt. Jetzt lobt dich alle Welt und wir loben dich auch, Herr. Und wollen dich loben. Oh Gott, stimm die Herzen unseres und die Seiten unseres Herzens, dass wir dich noch besser, noch inniger, noch herzlicher, noch intensiver loben können. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir loben dich, Herr. Halleluja. Ehre sei dem Lamm.
Ushi Barabatasakandarapula. Du bist der Heilige Gottes. Anbetung dir, o Herr. Halleluja. Du bist nach Hause gekommen mit einer großen Beute. Oh, du hast gekämpft, du Löwe aus Juda. Ehre sei dem Lamm. Ehre sei dem Lamm. Ehre sei dem Lamm. Ehre sei dem Lamm, der gesiegt hat über den Drachen, der gesiegt hat über die Bestie. Das Lamm hat gesiegt. Das Lamm ist der siegreich und bleibt siegreich in alle Ewigkeit. Oh, du bist das Opferlamm. Anbetung dir, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. Bleib in der Anbetung. Der Herr ist hier. Das Lamm Gottes ist hier. Das würdig ist, von dir Dankeschön zu hören. Anbetung sei dem Lamm. Halleluja. Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Ich will singen dem Herrn, solange ich bin. Wie lang bist du? Wie lang wirst du sein? Wie lang willst du ihn loben? Wir haben vom Lamm gesungen heute Abend. Das Lamm ist würdig. Das Lamm haben wir gepriesen. Jesus ist das Lamm Gottes. Und wir sind schon beim Thema eigentlich. Wir bekommen all das zurück, was wir investiert haben. Und die Frage ist, was hast du investiert? Was hat das Lamm investiert? Das Lamm hat alles investiert. Jesus entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an, wohnte unter uns. Deshalb kriegt er auch alles zurück. Unsere ganze Anbetung, unseren ganzen Lob, unseren ganzen Preis. Also er hat es verdient. Was verdienen wir? Okay, lass uns darüber nachdenken. Aber zuerst einmal die Bekanntmachungen. Mein Thema heute Abend ist, wir bekommen wieder alles zurück. Alles. Und ich sage das Wort alles.
Alles.
Na, du sagst alles. Aber was ist dieses alles? Wir wollen über dieses alles nachdenken, okay? Aber zuerst mal die Bekanntmachungen. Ja, ja, deine Kindheit. Du bist noch ein Baby sein. Ja, 1,5 Jahre warst du krank, okay? Also, Amen. Aber wir verstehen uns. Wir möchten unsere Kindheit wieder zurückhaben. Wir möchten alles wieder zurückhaben. Okay? Alles klar? Wir werden darüber hören. Du wirst vielleicht überrascht sein. Vielleicht steinigst du mich nachher oder vielleicht streichelst du mich, je nachdem, wie das Ergebnis rauskommt, was für dich rauskommt. Okay, zuerst mal für morgen. Morgen, wenn Gott einen befördert. Also, es geht um die Beförderung und du weißt ja, wenn, jedes Mal, wenn du befördert wirst, kriegst du mehr Geld, mehr Ehre, mehr Ansehen, mehr Macht, mehr Autorität, mehr, ja, dein Einflussbereich wird größer. Gott will dich befördern. Also Gott will nicht, dass du jetzt auf diesem Level bleibst, wo du heute Abend stehst und was du heute Abend bist. Gott will mehr aus deinem Leben. Auch deshalb heute Abend dieses Thema. Wir bekommen wieder alles zurück. Gott will, dass wir mehr von uns aus unserem Leben bekommen und machen. Am Mittwoch wird das Thema sein, aktiviere deinen Glauben. Wir sind so passiv. Wir wollen immer, dass das andere für uns beten, dass andere uns dienen, dass andere zu uns predigen, dass andere uns was geben. Aktiviere deinen Glauben. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Wir haben diese Frau in der Bibel und die wird uns auch ein bisschen beschäftigen. Nicht viel, aber ein bisschen. Sie sagte, wenn ich nur könnte, wenn ich nur könnte, wenn du nur könntest, sauber zu leben, wenn du nur könntest, gottgefällig deinen Weg zu gehen. Wenn du nur könntest, treu zu sein bis ans Ende. Wenn du könntest, wie Paulus, den Lauf vollenden. Mit gutem, ja, mit gutem Resultat, dann wäre es alles wunderbar. Wenn, aktiviere deinen Glauben. Am nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, beseitige deine Hindernisse. Am Samstag durchbreche deine Blockaden. Das sind eine ganze Menge Blockaden um dich herum. Da kommen ständig Leute in die Quere oder versuchen so Barrieren aufzubauen, dich einzumauern, einzukapseln oder einzuschließen, gefangen zu halten. Durchbreche deine Blockaden. Und dann am Sonntag, 6. Juli, Gott ist immer noch auf dem Thron. Halleluja. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch Herr. Gott ist immer noch Boss. Dann vom 11. bis zum 13. Juli haben wir Stephen Brooks hier. Es werden starke Heilungs- und Segnungsgottesdienste sein. Wir erwarten Gottes Segen. Wir erwarten nicht von Menschen, wir erwarten von Jesus alles. Aber Gott benutzt Menschen. Und Gott gebraucht Menschen. Und Gott will auch Stephen Brooks gebrauchen. Nimm so Zettel mit und kündige das an deine Nachbarn, Freunde und so weiter. Es werden Heilungs- und Segnungsgottesdienste sein. Heute Abend, wenn du willst, kannst du mit mir aufschlagen, Matthäus Kapitel 10. Da ist ein Gespräch, eine Diskussion, wo ich aufgeschnappt habe, da von Vers 28 bis 30. Nur einfach so Schnappschuss. Da sind die Jünger und die haben gesehen, da kommt der reiche Jüngling zum Herrn Jesus und fragt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Alle wollen ewiges Leben haben und wollen nichts dafür tun. Aber dieser Mann fragt: Was muss ich tun? Was muss ich tun? Und dann sagt der Herr Jesus: Halte die Gebote. Naja, das hab ich schon von Anfang an getan. Ich bin ein ganz braver Junge. Und dann hat der Herr angeguckt, seine Kleidung, so ein Äußeres, sein Gehabe, sein Benehmen. Der muss wohlhabend sein, der muss Moneten haben, der muss Pulver haben, also der muss begnadigt sein. Er sagt: Hoch, wie reich bist du, was bist du überhaupt? Und die Bibel sagt, das ist der reiche Jüngling, also junger Bursche, der was geerbt hat, der hat nichts gearbeitet, aber der ist in einem schönen Haus aufgewachsen, feinem Haus aufgewachsen. Wahrscheinlich waren seine Eltern tüchtige Leute, Geschäftsleute, und so haben die beste Ausbildung gewährt, was der Junge haben könnte, auch die beste Schule und auch religiös sauber gebildet. Dann sagt der Herr Jesus so ganz einfach: Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Und dann sagt er nicht nur: Verkaufe und stifte das dem Missionswerk Jesu Christi oder der Endzeitmission oder was weiß ich, welche Mission. Nein, verkaufe alles und gib das Geld, was du verkauft hast, nicht mir und nicht dem lieben Gott da, dem Tempel oder in Jerusalem, sondern gib es den Armen. Also wenn du den Armen was gibst, die fressen alles auf. Arme, die verbrauchen für das tägliche Brot, die kaufen sich Kleider und Essen und so weiter. Und damals gab es viele Arme, die Leute waren ausgebeutet und ausgenutzt und ausgelaugt von den Römern. Gib's den Armen! Und weißt du, was passiert ist? Geht dieser junge Mann traurig davon. Und dann sagen die Jünger, und dann sagt Jesus: Es geht leichter ein Kamel durch das Tor Nadelöhr. Also das kleine Tor in Jerusalem, wo man nur bei Nacht und Nebel kommt und wenn man zu spät kommt und Torschluss erlebt hat, also beim Torschluss, leichter geht ein Kamel durchs Nadelöhr, durch das Tor Nadelöhr. Also du denk nicht an Nähnadel. Martin Luther hat es mit Nähnadel das verglichen und die meisten lesen Nähnadel, aber es ist keine Nähnadel, Nadelöhr. Das ist das kleine Tor in Jerusalem, so wo man sich, wo gerade ein erwachsener Mensch durchkommt. Geschweige denn Pferd, Kamel, das muss alles draußen lassen über Nacht. Also ist einfach so das kleine Tor so als Notausgang. Lieber geht also ein Kamel durch den Notausgang oder Eingang, als ein Reicher in das Himmelreich. Und dann sagen die Jünger: Wer kann überhaupt noch selig werden? Also wenn der gute Mann, der so brav und anstrengend und lieb ist, wenn der nicht selig wird und nicht ins Reich Gottes kommt und traurig davon geht und niedergeschlagen und mutlos und bedeppert davon geht, wer kann überhaupt noch selig werden? Dann sagt Jesus: Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und die Jünger haben diese Diskussion gehört und das alles miterlebt. Die waren so betroffen, so betreten. Herr, und was ist mit uns? Wir haben alles verlassen. Jetzt kommen sie, bringen sich selbst ins Spiel. Wir haben alles verlassen. Wir sind dir sofort aufs Wort gefolgt. Sofort verließen sie die Netze und folgten ihm nach und dergleichen. Wir haben ja diese Geschichte. Und Vater verließen sie und die Firma verließen sie. Petrus war Geschäftsmann, er verließ seine Genossenschaft. Alle sofort auf der Stelle. Das musst du dir vorstellen. Und was wird uns dafür? Und dann hörst du weißt ja, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und dann kommt dieses Gespräch, dann, was dabei rauskommt. Und Jesus sagt, euch wird hundertfältig wiedergegeben und ewiges Leben noch obendrauf. So viele Leute kommen und sagen, der Herr wird mir alles erstatten. Unsere Schwester hier heute Abend und manche andere mehr. Du auch. Du denkst, Gott wird mir alles erstatten. Ich will dich korrigieren, ich will einige heilige Kühe schlachten heute Abend, dass du dich nicht als Blindgänger durch die Gegend läufst und dass du weißt, was wird Gott mir erstatten? Was wird er mir zurückgeben? Gewiss die Jahre, die mir die Heuschrecken gefressen haben, aber das sind die Jahre, wo ich geschlafen habe, die Jahre, wo ich verpennt habe, die Jahre, wo ich nicht gläubig war, die Jahre, wo ich dem Teufel gedient habe. Also, oder was weiß ich, wem ich gedient habe, aber auf jeden Fall die Zeit. Ich will hier nur hier ein paar Sachen korrigieren, weil die meisten Leute glauben so viel Unsinn, was nicht in der Bibel drin steht, nur weil Fromme das irgendwo mal zurechtgerückt haben und gedacht, ja so, ich will dich bekehren von dem ganzen evangelikalen, pfingstlichen, charismatischen Denken, weil das nicht biblisch ist. Ich will dich zur Bibel zurückbringen. Und da kann es sein durchaus, dass du deine Jugend ersetzt bekommst und deine Kindheit und deine und sonst was, aber unter Bedingungen. Überall gibt es Bedingungen. Gott hat überall Bedingungen. Und Gott ist nicht einer, der so seine Güter verschleudert und sagt, ja gut, du kriegst auch, weil du mir so gefällst. Hör mal zu. Philipper Kapitel 3 von Vers 8 bis 14, Paulus sagt, seinetwegen habe ich alles aufgegeben und achte alles für Kot, für Unrat, um Christus zu gewinnen. Seinetwegen, also Paulus hat alles aufgegeben, seine ganze Religion, seinen ganzen Gottesdienst, seine ganzen, was er gelernt hat, alles, was er studiert hat, was er erwirtschaftet hat und seine Frömmigkeit, alles aufgegeben, seinetwegen. Und ich achte alles für Unrat. Menschen, die Gott nachfolgen, geben alles auf. Matthäus 4, Vers 18 bis 23, kannst nachlesen. Menschen, die Jesus nachfolgen, geben alles auf. Die Frage ist, was hast du für Jesus aufgegeben? Was hast du für Jesus heute bis jetzt aufgegeben? Ja, das möchte ich wissen, dass du alles aufgegeben hast. Ich glaube schon, dass du alles aufgegeben hast. Pass auf, lass uns mal reden. Wir reden zuerst mal. Wir reden zuerst mal über das Wort Gottes. Alles. Wir reden so fromm. Aber sind wir auch wirklich so fromm? Der gute Mann hier, dieser brave Jüngling, der reiche Jüngling, der sagt, das halte ich von Jugend an. Meister, also so fromm, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich spende jedes Mal was und ich gebe für die Armen was und ich tue das und sage. Und der Herr sagt, verkaufe alles und gib es den Armen. Hast du schon dein ganzes Vermögen den Armen gegeben? Schon alles verschleudert, verschenkt? Okay, lass es mal dahingestellt jetzt. Viele sind so mit Begeisterung und Freunden sofort alles aufzugeben. Aber diese Jünger haben mit ihrem Leben unterschrieben. Die sind sogar fast alle Jünger Jesu sind als Märtyrer gestorben. Wir sind gleich, oh, wenn der Herr ruft. Aber ich sage euch eines, wo damals der Herr Jesus die Jünger rief, es war nicht einfach. Dieser Wanderprediger da aus Nazareth, wer weiß es, ist es wirklich der Sohn Gottes? Die einen sagen so, die anderen und so weiter. Jeder kann sagen, ich bin der Messias, bitte folgt mir nach. Es war schwierig, aber sie haben geglaubt und sie vertraut. Wir haben hier jetzt im Gespräch, kam mir ein ganz neuer, toller Gedanke. Du bekommst das zurück, was du ausgegeben hast. Das, was du bezahlt hast, das, was du investiert hast, das kriegst du auch zurück. Ganz gewiss. Das, was du irgendwo in irgendeine Sache für Gott investiert hast, kriegst du auch zurück. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gott ist kein Lump, er lässt sich nicht schenken. Wir dienen Gott nicht umsonst. Alles, was du investiert hast in das Reich Gottes, in die Sache Jesu, im Glauben und in das ewige Leben und so weiter, Schätze gesammelt hast im Himmel, das sind diese Schätze, die dort angeschrieben werden. Ohne Zögern. Wir sind manchmal schnell begeistert, was zu tun, aber dann, wenn es nachher geht, das Gelübde zu erfüllen, dann, weißt du, viele lassen schnell laufen und so weiter und laufen davon, aber bist du sowas bereit wie diese Jünger damals, Matthäus 4, Vers 18 bis 23, und sie verließen sofort Vater und Mutter, sofort die Firma, sofort das Geschäft. Was haben wohl die Familienmitglieder damals und die Mitarbeiter gedacht? Wahrscheinlich waren sie verblüfft und irritiert. Wo kämen wir hin? Und ich denke heute, wo kämen wir hin? Da denkt der moderne Mensch, wo kämen wir heute hin, wenn das Gleiche wieder gemacht wird? Wenn die Leute wieder so spontan dem Herrn nachfolgen, von einem Augenblick zum anderen, alles in Stich lassen? Frau, Kinder, Beruf, Familie. Und Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wo ist dein Sohn? Wo ist deine Tochter? Sind sie schon dem Herrn abgegeben? Wo ist dein Geld? Ist es schon dem Herrn abgegeben? Also, weißt du, und sind sofort nachgefolgt. Sie haben alles stehen gelassen auf der Stelle. Und weißt du, ohne irgendwelche Zukunftsperspektiven, einfach zu sagen, jetzt seid ihr Fischer und ich will aus euch Menschenfischer machen. Was ist das? Neue Berufsart. Noch gar nicht gehört davon. Es klingt so nach Schlepper und Bauernfänger, so Umschulungsangebot. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Was ist das? Da steht sofort auf der Stelle, lassen Sie zurück und folgen Jesus und setzen sich für ihn ein. Wir hätten schnell so Frust. Nach 3 Wochen, wenn kein Fisch dran beißt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gebissen und nicht ins Netz gegangen, wir haben gewirkt und gearbeitet. Wenn Jesus ruft, und ich sage euch jetzt, wenn Jesus ruft, dann weiß niemand im Voraus, auf was er sich einlässt. Das stimmt, okay? Wenn Jesus einen ruft, weiß er nicht, auf was er sich einlässt. Ja, Herr, und plötzlich geht der Wein aus. Ja, Herr, und plötzlich hast du so viele Gäste und so viel, und da ist so viel los. Ich habe eines festgestellt, man kann ein Jünger Jesu nicht nebenberuflich sein. Man kann Jesu Jünger nicht nebenberuflich sein. So nebenbei auch noch Christ sein und noch Nachfolger Jesu und noch ein bisschen gläubig so nebenbei. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 8, seinetwegen habe ich alles aufgegeben. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben. Du musst denken, ein Pharisäer von Pharisäer, seine Abstammung, sein ganzen Stand, seine Familie. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben. Hör zu. Seinetwegen. Philipper 3, Vers 8. Seinetwegen. Seinetwegen. Und dieses Wort seinetwegen betone ich, denn das geht nachher, sonst geht die Rechnung nicht auf. Verstehst du, wenn die Fakten nicht stimmen, geht unsere Rechnung nicht auf. Dann können wir es viel rechnen und sagen, ja, das kriege ich alles zurück. Seinetwegen. Seinetwegen. Und ich betone nochmal, seinetwegen. Oder könnt ihr umsetzen, wenn es in persönlicher Form wäre, meinetwegen. Wer meinetwegen absagt, Vater, Mutter und so weiter. Nicht nur einfach sagen, ich mag die Frau nicht, ich mag die Kinder nicht, ich mag die Familie nicht, ich mag den Mann nicht und so weiter. Das kommt mir gerade willkommen, dass ich Ade sagen kann. Nein, seinetwegen. Ich mag die Kirche nicht, deshalb, aber seinetwegen. Ich betone dieses seinetwegen. Und hier auch das Ergebnis, warum das alles ist, seinetwegen, was das bedeutet, was es auch wirklich meint, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Weil das alles andere mich hindert und belastet und bedrückt. Wer mit Jesus geht, lebt eine andere Lebensform. Wer mit Jesus geht, lebt einen anderen Lebensstil. Wer mit Jesus lebt, geht einen anderen Lebensweg. Wer mit Jesus geht, gehorcht und dient einem anderen Herrn. Leute, das ist der Fakt. Dem geht es nicht mehr um irdische Besitzbewahrung. Jetzt kriege ich mein Geld wieder zurück. Du kriegst wahrscheinlich keinen Cent zurück in dieser Welt. Und was wird uns dafür? Das haben sie gefragt. Was wird uns dafür? Wer hier verliert, das ist die Wahrheit, was Jesus lehrt, der gewinnt drüben. Wer hier verliert, der gewinnt drüben. Wer hier was aufgibt, der bekommt drüben, dort, jenseits der Grenze von Neiße und Oder. Oder von der Elfe. Der bekommt in der anderen Welt drüben als Lastenausgleich. Wer hier was aufgibt, um Jesu Willen, wer hier sät, der erntet nachher. Was hast du schon um Jesu Willen in deinem Leben aufgegeben? Eine ehrliche Frage, musst nicht antworten, brauchst auch nicht dazwischenreden und sagen, ja, das und das habe ich aufgegeben. Hast du dem Herrn Jesus dein Leben geopfert? Ich habe mal so für mein Leben nachgedacht, habe gesagt, Herr Jesus, guck mal, ich habe meine ganze Jugend, meinen Ruf, meine Kraft, meine Zeit. Seit meinem 18. Lebensjahr diene ich dem Herrn Jesus recht und schlecht und so weiter geopfert und Opfer gebracht. Was wird mir dafür? Wir denken immer schon an die Ewigkeit. Hast du deine Jugend dem Herrn Jesus geopfert? Deine Kindheit dem Herrn Jesus geopfert? Deine Babyzeit dem Herrn Jesus geopfert? Hat deine Mutter dich dem Herrn Jesus geweiht? Bist du schon ein Gottgeweihter? Denk drüber nach. Ich stelle es einfach in den Raum. Und ich komme nachher auf einen Punkt zu sprechen, also wen Gott befördert. Morgen wahrscheinlich mehr. Aber meistens sind Menschen diejenigen, die wo Gott seine Hand draufgelegt hat, die Gott harponiert hat, die waren entweder krank oder sterbenskrank als Babys. Die Mutter hat gesagt, oh Gott, wenn du dieses Baby nochmals durchbringst, soll dir gehören. Und wahrscheinlich von deswegen läuft schon ein roter Faden, der da gesponnen wird in deinem Leben. Aber okay. Was hast du schon um Jesu Willen aufgegeben? Das, was du bezahlt hast, was du investiert hast, was du gegeben hast, das kriegst du auch zurück. Aber zuerst wird es gegeben, zuerst wird es geopfert. Und wenn du Gott opferst, kriegst du wahrscheinlich im ersten Augenblick gar nichts zurück. Sei nicht enttäuscht, ich predige über den lebendigen Gott, den ewigen Gott, den wahrhaftigen Gott, den himmlischen Gott, der jenseits von Eden ist, auf der anderen Seite. Ich predige von diesem Gott. Ich denke nur an Vater Abraham, da kommen drei Engel vorbei. Und was macht der gute Mann? Sofort wird der Kuchen gebacken, sofort wird ein Schaf geschlachtet oder ein Tier geschlachtet und geopfert. Und gleich Wasser, und in der Wüste, wo er dort war, in dieser kargen Gegend, Wasser war rar. Er dient dem Engel. Und das ist das steht ganz am Anfang der Offenbarungsgeschichte, der Heilsgeschichte. Steht ganz am Anfang dieser Geschichte. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und normalerweise ist, wenn ein Engel einen besucht oder Gott einen besucht oder ein Diener Gottes einen besucht, beim Auf Wiedersehen sagen, dass er sagt, sei gesegnet. Was du mir getan hast, das soll der Herr dir vergelten. Der Engel geht, putzt sich ab und geht nach Sodom und Gomorra, geht weg. Sprich kein einziges Segenswörtlein. Abraham, du wirst gesegnet. Gar nichts. Das sagt er mal wahrscheinlich nicht mal richtig anständig auf Wiedersehen. Aber geschmatzt und gegessen und aufgegessen, das hat er alles. Alle drei. Ich will nur sagen, verstehe diese Geschichte. Diese Geschichte ist sehr wichtig. Kriegt kein Segen für Brot, kein Segen für den Hammel und kein Segen für das Glas Wasser. Nix. 400 Jahre später, seine Kinder, die Nachkommen Abrahams, sind in der Wüste. Und weißt du, womit Gott sie segnet? Mit Manna, mit Wachteln und mit Wasser. Und zwar 40 Jahre. Abraham hat es nicht gebraucht in dem Moment. Hat es nicht nötig gehabt. Der hatte ja alles. Wozu brauchst du einen Segen, wenn du alles hast? Oder das Nötigste hast? Und das hast, was du brauchst. Aber deine Nachkommen, die kriegen 40 Jahre lang, und jetzt rechne aus, 2 Millionen, wenn es waren mehr als 2 Millionen. Generation, die kommt und Generation, die geht. Und die sind versorgt worden bestens als Resultat der Opferung, der selbstlosen Opferung, der selbstlosen Hingabe des Abrahams. Also der Segen. Und das, die Juden wir hätten heute keinen einzigen Juden mehr auf dieser Welt, der hätte nicht überlebt, wenn Gott sie nicht gesegnet hätte. Wenn das nicht als Resultat des Segens Gottes gewesen wäre, was Gott Abraham angetan hat. Also, du siehst also, wie Gott heimzahlt. Du gibst da 3 Brötchen, du gibst 3 Hammelkeulen, die 4. ist für dich, und ein bisschen Wasser und so weiter, du dienst, und dann gehen sie und du kriegst nichts. Aber deine Nachkommen, Generationen über Generationen, bis heute eigentlich profitiert die ganze Welt von dem Ereignis, was dort passierte. Also seinetwegen. Wer nichts aufgegeben hat, kann auch nichts zurückbekommen. Kann nichts zurückbekommen. Hör mir gut zu. Wer keine Opfer gebracht hat, der kann auch nicht belohnt werden. Wer nicht gearbeitet hat, der nichts getan hat, der kann auch kein Geld bekommen. Also das müsste ein ganz verrückter Herr sein oder Geschäftsmann oder Großgrundbesitzer, der Leute entlohnt für Faulheit. Gott entlohnt keine Faulen. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also das ist das Mindeste. Wer also etwas getan hat für mich, kriegt auch was zurück. Wenn wir Jesus nachfolgen, zuerst gibt Gott uns alles, was wir brauchen. Das ist der Moment. Alles, was du hast, von dem Moment, wenn du dein Leben Jesus Christus übergibst, bekommst du alles, was du brauchst. Er gibt uns Frieden, gibt uns Geborgenheit, Kraft und Leben und Freude, gibt uns Liebe, gibt uns die Fülle. Alles, was du hast. Er gibt uns den Himmel, sogar die Himmelreichsschlüssel noch dazu, zum Kühlschrank. Gibt uns unsere Berufung. Und dann gibt es uns Aufgaben, Rechte, Beistand und Hilfe. All das gibt uns der Herr, wenn wir anfangen, mit ihm zu gehen. Und dann erwartet er. Er gibt uns Pfunde, Geschwister. Von dem Moment, wo du Kind Gottes geworden bist, hast du Pfunde bekommen, Talente bekommen, Gaben bekommen. Und jetzt heißt es, wuchere damit. Wuchere damit. Wirtschafte, handle. Gewinne weitere Pfunde und Talente dazu. Gott will, dass wir wirklich wuchern. Und wer nichts wuchert, du kennst diese Geschichte mit dem Kerl, wo der nicht gehandelt hat. Du hast gesagt, oh mein Herr, wenn ich von Gott höre, kriege ich schon Gänsehaut. Mein Herr, der schneidet, wo er nicht gesät hat und dergleichen. Und dann hat er das vergraben oder versteckt und so weiter. Und dann sagt, hier hast du das Deine. Und dann sagt der Herr, wirft ihm zum Fenster raus. Ich will mit dem Kerl nichts zu tun haben. Du siehst also, der hat nichts zurückbekommen. Aber der andere, der treu gewirtschaftet und gedient hat, der 5 Städte gewonnen oder 3 Städte gewonnen hat, 5 bekommen, und der andere, der 2 hat 2 weitere dazu bekommen, der wurde belohnt, entschädigt, denn der hat sich verausgabt. Also wer etwas tut, kriegt auch etwas. Gott will uns Menschen, und das ist jetzt ein Stück, wo ich jetzt ansetze, wo manche denken, die kriegen das zurück. Also Gott will uns Menschen wieder in unserem Urzustand zurückbringen. Und weißt du, was unser Urzustand war? Vor Grundlegung der Welt. Nicht was zwischen deiner Geburt und deiner Wiedergeburt, was dazwischen passiert, das ist nicht der Urzustand. Der Urzustand, der vor Grundlegung der Welt festlag. Gott will uns das zurückgeben. Und es ist nicht das, was du jetzt gerade hier gehabt hast, Vater, Mutter, Bruder, Schwester und so weiter. Deshalb muss man diesen Dingen auch lernen, abzusagen. Bisschen kompliziert, aber bleib dran. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann schenkt er sich dir selbst, denn du hast nichts. Dir geht es genauso wie dem Jungen, der nach Hause kam, der verlorene Sohn, der hat alles verprasst. Der hat alles durchgebracht. Der hat nichts. Und er hat nicht wieder sein Erbe bekommen. Das Erbe, das er verprasst hat, war verprasst. Der hat kein Erbe bekommen. Ist ja ganz wichtig. Er hat das beste Kleid bekommen vom Herrn, von seinem Vater. Er hat einen Fingerring bekommen, er hat Schuhe bekommen. Und er sagte, Vater, ich möchte bei dir zu Hause nichts anderes sein als Tagelöhner. Und das war okay. Und weißt du, wovon lebt er jetzt? Von was? Sein Erbe war nicht mehr da, das war verprasst. Und das, was du verprasst hast in Sünde, das ist verprasst. Du lebst jetzt nur noch von der Gnade Gottes. Von der Güte des Vaters. Das, was der Vater, der ältere Bruder, der wird dir nicht einmal fingerbreit abgeben. Nichts. Der ist stur. Glaube nicht, dass die Religiösen dir etwas geben werden. Die werden dir nichts geben. Diese Pflichtbewussten, diese Pietisten, die werden dir keinen Cent geben. Der Vater, das, mein Sohn, bringt das beste Kleid. Wahrscheinlich war es sein Kleid, was er da geopfert hat. Den Ring und die Schuhe und so weiter, der wurde neu eingekleidet und dank der Gnade Gottes. Alles, was du im neuen Leben nach der Wiedergeburt bist, bist du dank der Gnade und der Liebe Gottes. Ist nicht mehr dein Werk. Du hast deins verprasst, deins verschwendet, deins verhurt, deins verfressen, deins versoffen. Das ist nicht mehr da, das existiert nicht mehr. Aber jetzt lebst du von der Gnade Gottes. Du lebst von dem, was der Vater hat. Und mein Vater hat Brot die Fülle. Halleluja. Mein Vater hat Brot die Fülle. Die Geschichte muss man verstehen, aber das ist ein bisschen kompliziert. Ich will nicht groß auf theologische Hintergründe eingehen. Aber im Judentum ist es so, wenn jemand schlecht gewirtschaftet hat, das ist ein Gesetz Gottes gewesen, das ist ein Grundgesetz, ein Urgesetz Gottes eigentlich gewesen von Anfang an. Wenn jemand schlecht gewirtschaftet hat und nicht aufgepasst hat oder Not kam oder was das auch, Dürre kam und Misserfolg hatte in seinem Leben, es gibt das Jubeljahr. Das Jubeljahr war das 50. Jahr. Das ist so 50. Jahr, Jubeljahr. Und eigentlich, alle deine Schulden sind am 50. Geburtstag dir entlassen. Wenn das Jubeljahr war, da bist du wieder in dein Erbe zurückgekommen, da musste der dein Grundstück gekauft, deshalb hat niemand mehr sein Grundstück verkauft. Wenn jemand 45 Jahre schon ein Grundstück oder 45 Jahre war vom Jubeljahr, der hat sein Grundstück nicht mehr verkauft und er wusste, in 5 Jahren muss ich das abgeben, dem Eigentümer, dem eigentlichen Eigentümer. So. Das ist also, du musst 50 Jahre warten nach dem Alten Testament, bis du wieder in dein Erbteil eingesetzt wirst, mit 50. Beginnt ein neues Kapitel in deinem Leben, nach Gottes Plan und so weiter. Mit der Wiedergeburt beginnt ein neues Kapitel. Du wirst wieder eingesetzt, aber das ist schon ein langer Prozess jetzt. Bist du wieder so Tagelöhner und dich wieder hochwirtschaft, wieder was Spaß und wieder auf die Kante legst und wieder was hast und dann sagst, das ist jetzt mein verdientes, wohlverdientes Geld. Du bekommst die Vergebung der Sünden, da sind deine Schulden weg. Dein schlechtes Gewissen, diese Ängste, das ist schon eine Gnade Gottes, wenn du nicht mehr schuldig bist, sondern das beste Kleid bekommst, wenn du zu Jesus und zu Gott kommst. Gott gibt uns hier im irdischen Leben, wenn wir anfangen, Gott zu dienen und wirklich mit Gott ernst machen und du bereit bist, deine alten Freunde aufzugeben, um Jesu willen, gibt er dir neue Freunde, Brüder und Schwestern in Christus. Das ist, was er dir gibt. Was du alles hier aufgibst, jeder Cent, den Zehnten, denkt nicht mal, ja, hier drei, dass wir Gott umsonst dienen. Niemand dient Gott umsonst. Und Gott leistet sich auch das nicht. Gott bezahlt seine Diener, seine Knechte und Mägde bestens. Er sorgt dafür, dass sie hier nicht umsonst dienen. Und dass sie sollen das alles haben, was sie brauchen zum Leben. Die Leviten, hatten im Alten Testament kein Erbteil. Die durften kein Erbteil haben. Die dürfen kein Erbteil haben. Die lebten von dem, was das Volk Gottes gab. Und deshalb, das Volk Gottes ist verpflichtet, wenn jemand Gott dient, dass sie ihn auch unterstützen und hinter ihm stehen. Und ihre Opfer bringen. Und die Leviten haben das Fleisch, das Fett haben sie verbrannt, mussten sie verbrennen. Aber den Schlegel da, das haben sie essen dürfen. Und sie durften das beste Mehl und das beste Fleisch, das durften sie essen. Das war von Gott so, das war für die Priester. Und wenn es dem Priester gut ging, ging es auch der Gemeinde gut damals. So, das ist also alles Gesetz. Also wenn du Gott dienst, geht es dir gut. Und manche Leute haben sich da versündigt, weil sie das nicht getan haben, was Gott gesagt hat. Also okay. Jesus hat uns hier den Weg gezeigt. Wenn wir Gott dienen, Gott sorgt für uns. Und wir müssen nicht zwei Mäntel und zwei Paar Schuhe und was weiß ich alles mitnehmen. Wir müssen nicht mit einem ganzen Koffer durch die Welt reisen. Ein Paar reicht es, denn Gott sorgt uns Tag für Tag und er gibt unser tägliches Brot uns täglich, wenn wir anfangen, für ihn zu dienen. Wenn du in Jesu Namen gehst, musst du um deine Verpflegung, um deine Unterkunft, um deine Versorgung dich nicht sorgen. Dann hast du ausgesorgt. Aber du musst für Gott gehen, im Namen Gottes gehen. Meinetwegen oder seinetwegen, nicht deinetwegen. Wenn du deinetwegen gehst, kriegst du keinen Cent, verdienst überhaupt nichts, steht dir nichts zu. Hart, aber ich schlachte ein paar heilige Kühe heute Abend, habe ich euch gesagt, oder Kälber wenigstens. Jesus hat uns einen neuen Weg eröffnet und neue Möglichkeiten gezeigt. Die Jünger verließen sofort die Schiffe, ihr Zuhause, ihre Familie, ihre Religion, sie ließen alles zurück um Jesu Willen. Sie haben nichts mehr wichtig genommen, ernst genommen. Und deshalb ist es wichtig, bevor du etwas zurückbekommst, musst du geben. Musst du geben. Musst loslassen. Lass los. Je mehr du loslässt, desto mehr kriegst du zurück. Je mehr du hier um Jesu willen loslässt, ach nehmt. Weißt du, wenn jemand von dir das will, ach nimmt auch den Mantel noch dazu oder noch die Hose und sogar noch die Socken. In Amerika hat ein Adventistenpfarrer, ein Pastor, hat einen besonderen, in Afrika, irgendwo in Afrika war das. Also hat er ein Adventistenpastor einen besonderen Gottesdienst gemacht und sagt, Geschwister, heute machen wir etwas. In der Bibel steht Fußwaschung und so weiter, das machen wir nicht, das passt nicht mehr in unsere Zeit hinein und dergleichen. Heute Abend machen wir etwas und der Heilige Geist zeigt ihm, zieht eure Schuhe aus und schenkt die Schuhe den Armen und geht heute Abend barfuß nach Hause. Die ganze Gemeinde ging barfuß nach Hause und hat ihre Schuhe einfach gegeben, weil in der Stadt arme Leute sind. Und es ging durch die Presse, was da passiert. Der Pastor, die Geschwister gehen barfuß aus dem Gottesdienst nach Hause und haben ihre Schuhe armen Leuten der Stadt geschenkt. Das wäre Opfer. Wer meinetwegen, sagt Jesus, diese Schuhe aussieht und einen Armen gibt, der kriegt von Gott wieder hundertfältig. Und Gott hat die belohnt. Und Gott hat die Gemeinde gesegnet. Und es ist eine gesegnete Gemeinde. Und sie haben ihre Schuhe ausgezogen, Armen gegeben. Geschwister, lass uns darüber nachdenken. Vielleicht ziehst du auch deine Schuhe und gehst mal barfuß nach Hause. Schade dir gar nicht. Das würde deine Fußsohlen sehr gut tun, mal ein bisschen barfuß laufen. Weißt du, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die laufen barfuß, die wollen barfuß. Ich sage es nur eins. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, und dass wir Gott dienen. Schuhe ausziehen. Das hat er in Afrika getan. Gott muss es dir zeigen, muss mir zeigen, dass wir das tun dürfen. Aber es kann eine Möglichkeit sein. Zuerst müssen wir geben, bevor wir was nehmen. Und die Jünger haben sofort radikal reagiert. Und die haben gewusst, also wenn wir dem Heiland was geben, kriegen wir immer was zurück. Und sie wussten gar nicht, auf was sie sich einlassen. Es ist, was Gott verlangt von uns, ist radikal. Radikal, gib her. Wer nicht absagt, das geht mir immer durch Haut und Knochen. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein, kann nicht gesegnet sein, kann nicht mein Werk tun. Petrus in Lukas 18, Vers 28 und 30 bis 30 fragt, was haben wir davon, dir nachzufolgen? Was haben wir davon? Was hast du davon, wenn du Jesus nachfolgst? Zuerst einmal, ja, ein Barfüßer bist du, so wie diese dort in dieser Gegend, wo die Schuhe ausgezogen haben. Petrus sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben alles aufgegeben, wir haben auf alles verzichtet, wir haben uns von allem getrennt. Wir haben sogar unseren Beruf aufgegeben, und sogar unsere Berufung als Fischer. Das haben wir gerne gemacht. Und die Antwort Jesu ist, wer alles um des Reiches Gottes Willen verlässt. Das ist die Antwort. Um des Reiches Gottes Willen verlässt. Er aber sprach zu ihnen in Lukas 18, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, dass er nicht entschädigt würde. Wer das verlässt, wer in Mission geht, weil Gott ihn ruft und lässt alles zu Hause, seine Heimat und alles, der kriegt von Gott wieder. Und Jesus verspricht den Jüngern, dass jeder, der alles verlässt, auch viel empfangen wird, der alles verlässt. Weißt du, Gott bezahlt seine Leute gut, entschädigt sie gut und sie dürfen mit sehr viel Lohn rechnen. Und es ist mich interessiert eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, was der Hintergrund bei Ananias und Sapphira in der Bibel war. Wir wissen, dass Barabbas sein Grundstück verkauft hat in Zypern und brachte sein Geld in die Gemeinde. Sie haben gedacht, auch wenn Barabbas so viel Lohn bekommt und so viel Ehre bekommt und so viel Segen bekommt, das wollen wir ja auch. Und dann fragt Petrus, habt ihr den Acker wirklich so teuer verkauft? Viele möchten den Segen Gottes in der ganzen Fülle haben, eine totale Entschädigung. Was? Oh. Aber hier, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Habt ihr wirklich so viel gegeben, was ihr jetzt gibt? Ist es wirklich das, der Betrag, die Endsumme? Ist das, was ihr mir gebt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Du kannst von Gott erwarten, ein Feedback, eine Rückgabe, eine Wiedererstattung und sogar mit Zins und Zinses, Zinsen, 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 Zins. Also, das kannst du gar nicht mehr ausrechnen. Wenn Gott einmal einen entschädigt, nach Generationen, nach Jahren, und jedes Jahr gibt es neue Zinsen und es steigt und das vervielfacht sich und vermehrt sich und multipliziert sich, wenn Gott uns entschädigt, aber zuerst musst du was geben. Was hast du investiert? Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Beachte, es geht hier um das Reich Gottes willen, nicht um irgendwelche Schwärmerei. Oder dass wir gut Ansehen haben. Ach, guck mal, Ananias und Sapphira, was die dem Herrn gegeben haben. Und sie geben den Geist auf. Sie haben den Geist nicht gegeben, den haben sie aufgegeben. Weil sie das Herz nicht mitgemacht haben, das haben sie das Herz aufgegeben. Sie haben gegeben, aber nicht mit dem Herzen. Mit dem Kopf haben sie gegeben. Was heißt es hier um des Reiches Gottes willen? Und dass er wieder viel bekommt, hier auf Erden und so weiter. Jesus sagt, hier auf der Erde und ewiges Leben im Himmel, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter oder im ewigen Leben. Also, der wird es wieder empfangen. Und ich habe euch gesagt, wenn du um Jesu Willen aufgibst deine Beziehungen, du kriegst neue Beziehungen. Wenn du um Jesu Willen aufgibst deine gottlosen Dinge und du Opfer bringst, und für dich ist es ein Opfer, und solange es kein Opfer ist, ist es nicht ganzer Betrag, es ist nur ein halber Betrag, es ist nicht wirklich so teuer verkauft. Jesus verspricht dir vielfältige Segnungen in dieser Zeit und im Himmel das Ewige. Das ist diese Entschädigung. Was bedeutet Vielfältiges hier? Ich möchte ein paar Segnungen nennen, die Gott uns versprochen hat, wenn wir eine ganze Sache mit dem Herrn Jesus machen. Das Problem ist, wir sind immer noch Ananias und Sapphiras. Wir haben so viele Ananias und Sapphiras. Die tun so, als wenn sie so viel gegeben haben. Und wenn du hinter den Kulissen schaust, das ist gar nichts. Das ist nur mickriges, das ist nur lumpiges Zeug, Knochen, Knöpfe haben sie gegeben und so weiter. Nichts Besonderes, was haben sie schon gegeben? Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Mit was für konkreten Segnungen können wir rechnen, wenn wir eine ganze Sache mit Jesus machen? Das Verlassen des Irdischen wird den Jüngern vielfältig ersetzt. Denk nur an die Apostel hier. Ersetzt durch den Gewinn, dass wir geistliche Güter haben. Überleg einmal, die geistlichen Güter wiegen alles auf, was du hier in dieser Welt gegeben hast. Die Liebe Gottes, die Gegenwart Gottes, der Friede Gottes. Weißt du, der Friede Gottes ist mehr wert wie alles drumherum, das ganze Zeug des irdischen Lebens. Das ist der Friede Gottes, dass du schlafen kannst, ohne Spalttabletten und ohne Schlaftabletten und ohne Baldrian und ohne was weiß ich sonst noch was. So, der Friede Gottes, geistliche Güter. Und überleg einmal, was die geistlichen Güter sind. Und dann, wenn du die Liebe der Eltern und Geschwister und der Kinder und der Freunde und so weiter aufgibst, du kriegst eine Gemeinschaft. Und ich meine nicht Kirche. Und ich möchte auch, dass diese Gemeinde eine Gemeinschaft der Heiligen ist. Und so weiter, wo einer um den anderen kümmert. Jetzt denke ich noch an die Regine und die Jelica. Verstehst du, wenn ich das sehe? Verstehst du, der eine, Die war gestern hier im Gottesdienst, hat der Jelitzer nach Hause sitzen lassen, aus welchen Gründen auch immer, und ist hierher gefahren und wieder mich gefragt, was soll ich sagen und was soll ich denken und was soll ich mich verhalten, und ist nach dem Gottesdienst wieder heim zu ihr gefahren und sie besucht. Weißt du, ich denke, Liebe ist etwas, wo wir einander tragen, und nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Tagen. Wir sollten zueinander stehen, und das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht der Kaninchenzuchtverein, wo Mitglieder da abstimmen, Demokratie und so weiter. Um was es geht, Gemeinde Jesu ist, wo einer den anderen trägt. Wenn einer weint, weinen alle, und wenn einer lacht, lachen alle. Das ist Gemeinde. Und alles andere ist Zirkus. Frommer Zirkus. Wir müssen zusammenrücken, zusammenwachsen. Die ersten Christen, die waren ein Herz und eine Seele. Das war der ersten Christenschar. Wenn einer Mangel hat, dann haben sie gesagt, kein Problem, hier hast du 100 Euro. Kauf dir es, was du brauchst. Und sie haben einander nicht ausgenutzt. Weißt du, dass einer den anderen ausnutzt. Es gibt auch Schmarotzer, fromme Schmarotzer. Und die, weißt du, die denken, dass, ja, Sozialamt gibt mir nichts, aber die Christen geben mir was. Nein, die Christen geben dir auch nichts. Du musst erst ein Teil der Familie Gottes sein. Das ist ganz arg wichtig, ein Teil der Familie Gottes. Das kriegst du. Und dann wird Gott dich versorgen sogar. Weiter. Also die Liebe kriegst du von den Geschwistern und Gotteskindern. Weißt du, dass plötzlich für dich betet, oder wie der Billy erzählt hat, dass Gott ihm gezeigt hat im Gottesdienst, hör mal, das Geld nicht in die Kollekte stecken, sondern steckt ihm hinten in der Hosentasche. Der braucht es. Und das war ein Zeugnis. Dann erzählte, was Gott getan hat. Guck mal, ich habe Mangel gehabt, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Aber plötzlich hinten sind 20 Euro drin. Weil jemand Gott gehorcht. So viele Gotteskinder gehorchen nicht Gott, was sie tun sollten. Du solltest anfangen, Gott zu gehorchen, was er dir sagt. Und dann wirst du nicht ausgenutzt. So viele Leute spenden das Geld in alle Welt, aber da vor der Tür verrecken Leute. Die eigenen Geschwister haben nichts vielleicht zu essen oder wissen nicht, wie es weitergeht und so weiter. Aber wir schicken nach Afrika und füttern die fetten, dicken Evangelisten. Nein, nicht, ich meine die nach Amerika und füttern die dicken, fetten Evangelisten. Wir haben einen Fall oder mehrere Fälle, weißt du, da kommen sie und verschicken sie Briefe an Schwestern, arme Schwestern und ältere Schwestern, die können noch lesen, aber nicht richtig mehr lesen, und die blicken nicht mehr durch, die können nicht zwischen den Zeilen nicht lesen. Ich brauche unbedingt eure Hilfe, das Reich Gottes brennt und es ist nötig, dass wir jetzt ein neues Feuer gießen. Geh zur Bank und nimm ein Darlehen auf. Und ich habe Geschwister in der Gemeinde gehabt, die das gemacht haben. Eine ältere Schwester, die kommt zu mir und sagt, Bruder Matthias, nach 2-3 Monaten, ich kann die Rat nicht bezahlen. Ich habe Opfer aufgenommen und habe dorthin zu diesem Evangelisten für Afrika geschickt. Derselbe Evangelist hat mindestens 10 große Oldtimers zu Hause. Wenn er eins davon verkauft hätte, hätte die ganze Mission bezahlt mit einem Schlag. Geschwister, und wir müssen aufhören, Schmarotzer zu unterstützen. Und wir sollen anfangen, Reich Gottes zu unterstützen. Wir kriegen von Gott unser Geld erst wieder zurück, wenn wir an der richtigen Adresse das geschickt haben. Mir gegeben. Also das meine nicht Johannes Matthäus, sondern Gott gegeben. Mir gegeben. Seinetwegen, meinetwegen. Und nicht irgendwie dem und dem, ich nenne keinen Namen, aber jede Woche kriegst du so viele Zahlkarten. Und weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Altpapier. Wenn du die Zahlkarten verkaufen würdest und das alte Papier sammeln würdest, könntest du noch Geld kriegen dafür. Noch nebenbei. Ein guter Tipp, Altpapier zu sammeln. Ich fahr vorbei, da bei mir steht, ich kaufe Altpapier gegen Bares. Bring dein Altpapier. Die ganzen Briefe, wo die Evangelisten schicken, wir brauchen eine Spende und. Sammle die mal und verkauf da an der Straße, sammeln sie schon Altpapier. Das Verzichten auf irdische Güter, das ist so wichtig. Durch brüderliche Handreichung, Liebesgaben und so weiter. Du wirst entschädigt. Und du bekommst es hier schon auf Erden wieder. Du bekommst Freunde, die gehen mit dir durch dick und dünn. Und ich denke, dass wir müssen solche Freunde werden, zueinander. Dass wir miteinander so für den Herrn da sind, so für den Herrn eifern. Und dass wir einander nicht verraten, dass wir einander nicht in die Pfanne hauen, dass wir einander nicht ausnutzen. Ein Herz und eine Seele. Und diese Brüder gibt es. Die musst du nur finden. Die wirst nicht so pauschal irgendwo finden im Verein. Nein, das musst du mit der Lupe suchen, aber dies gibt es, und Gott führt und bringt Menschen zusammen. Halleluja. Gott bringt Menschen zusammen. Das kriegst du. Die Apostel haben das gefunden. Wenn die das finden, also findest du heute in dieser Zeit viel, viel schneller. Die Gemeinde Jesu kann dir unheimlich viel geben.
Die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Heiligen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und so weiter. Die Gemeinde soll Brot die Fülle haben. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn. Die Gemeinde kann dich versorgen. Und ich sage euch, der Tag wird kommen, wo wir noch viel mehr die Gemeinde brauchen werden. Und ich meine die Gemeinde des Herrn Jesus, wo Verfolgung da ist, wo Not da ist, wo wir das Brot miteinander brechen, also nicht zum Abendmahl, sondern wirklich das Brot brechen und sagen, du, horch, ich habe Brot zu Hause, kannst du mir kommen heute zum Abendessen? Das wird kommen. Wir müssen jetzt lernen. Und du wirst es bekommen. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit finden. Teil dein Brot. Weißt du, ich bin zum lieben Gott manchmal gekommen und habe gesagt, lieber Gott, ich habe treu meinen Zehnten gezahlt. Und ich hab gedient, ich habe anderen Menschen geholfen. Ich habe das und jenes, ich habe Leute aus dem Gefängnis geholt. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich habe so viel schon gemacht, mich aufgeopfert, mich selbst in Lebensgefahr gebracht. Jetzt brauche ich Hilfe. Bitte hilf mir. Und ich habe immer wieder erlebt, und Gott hat eingegriffen und sofort gehandelt. Weil er mir schuldet. Verstehst du? Ich habe es investiert in das Reich Gottes. Ich habe Gott gegeben und ich kann es von Gott erwarten. Und die Bibel sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und dann heißt es, prüft mich. Nicht nur, dass Gott dich prüft, sondern ich möchte jetzt ein Stückchen weitergehen. Prüfe Gott. Gott, wo bist du jetzt? Ich war treu, 20 Jahre. Und jetzt solltest du mir wenigstens 2 Stunden treu sein. Ja, so rede ich mit meinem Gott, das ist mein Freund, mein Kumpel, mein Partner, mein Weggefährte, mit dem lebe ich zusammen. Wir sind Mitarbeiter Gottes, wir besprechen miteinander und sagen, Gott, guck mal, ich habe das getan, ich habe dir meine Jugend geopfert. Wenn ich jetzt alt bin, wie geht's mit der Renten weiter? Und Renten sagen, weiß ich nicht. Wir haben in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, die Schwester Lauster. Der Mann kam nach Amerika, die wussten gar nicht, was in Deutschland los ist, damals im Hitlerreich. Und seine große Freude war dieser Cadillac, ein amerikanischer Schlitten. Und das hat er nach Bremen gebracht und es landet in Bremen im Hafen. Das Erste, was macht, Hitler beschlagnahmt und es nimmt er das für seine Ganoven. Und unser Bruder hat sich so gefreut, mit diesem amerikanischen Wagen mal auf deutsche Straßen fahren zu dürfen. Alles verloren und hat sogar... Ja, der hat für das Reich Gottes gearbeitet, gewirkt und diese Schwester wohnte bei mir im Haus und der Mann ist gestorben, ist Witwe, der hat nur 70 Mark Rente gehabt damals. 70 Mark Rente ist viel Geld, sehr viel für eine alte Frau. Aber weißt du, was mit unserer Gemeinde los war? Die Geschwister haben geholfen, die durfte mietsfrei im Haus wohnen und so weiter. Da hat einer den anderen getragen und sie hat Dosen gekriegt und wir mussten etwas machen, das haben wir immer gemacht. Also wir konnten, wenn wir ihr Dosen gebracht haben, Lebensmittel zum Essen, wir mussten immer die Dose aufmachen. Denn die liebe Schwester hat immer die Dosen weitergeschenkt an andere. Also aufgemachte Dose konnte sie nicht mehr weitergeben. Also immer hat man alles aufgemacht, das haben wir uns so angewohnt und einfach, aber die Gemeinde hat sie lieb gehabt. Am Schluss hat die Frau nur 70 Mark Rente gehabt. Schlimm. Der Mann hat lebenlang Gemeinden gegründet und so weiter. Er hat nicht an sich gedacht, immer nur an andere Leute gedacht. Aber Gott hat ihn durchgetragen, Gott hat sie durchgetragen. Die sind jetzt alle in dem Himmel beim Heiland. Und die Kinder, denen geht es sehr gut. Die Kinder sind Geschäftsleute. Die Kinder, die sind versorgt mit allem, was sie brauchen. Also... Tüchtige Leute sind es. Aber du siehst, sie haben nichts gehabt, aber die Kinder. Die Kinder sind versorgt. Bootsunternehmen und was weiß ich noch, andere eigene Häuser, Villen, keine Häuser, Villen und so weiter. Gott hat sie gesegnet. Aber sie haben Gott gedient. Und gesegnet werden immer unsere Nachkommen, wenn wir Gott dienen. Wenn wir gar nicht so groß rechnen. So, ich gehe weiter. Es geht nicht darum, dass wir nur Geld horten, materielle Dinge sammeln und so weiter. Nein, Gott will uns wahres Leben schenken, echtes Leben, gelebtes Leben. Und du hast in diese Welt nichts reingebracht und bringst auch nichts raus. Also du musst auch nicht für dein Alter groß sorgen oder was ist nach mir. Ich sage euch eines, wenn wir zu viel für unser Alter sorgen, wir machen alles kaputt in unserem Leben. Und was wird es sein, sagt Jesus in dieser Geschichte vom reichen Kornbauer, deine Seele wird heute Nacht gefordert. Wer kriegt das? Dann streiten sich die Erben. Und die streiten sich immer. Wenn es ums Erbe geht, geht Freundschaften auseinander, geht alles auseinander. Leb deinen Tag und beschenke andere, diene anderen, ermutige anderen. Gib's und es wird dir wieder gegeben werden. Gib's und es wird dir wieder gegeben werden. Wer alles verlässt um des Reiches Gottes willen, bekommt eine irdische und eine himmlische Belohnung. Also beides. Du kriegst also nicht nur eine irdische, sondern auch eine himmlische. Du hast Frieden, du hast Dach über dem Kopf, dir geht's gut. Und wenn ihr Kleidung und Nahrung habt, so lasst euch genügen. Wenn du dein altes Leben aufgibst, um Jesu willen. Und jetzt komme ich, wo manche da sagen, das ist meine Kindheit, meine Jugend. Wenn du dein altes Leben radikal aufgibst, bekommst du von Gott ein neues Leben. Du bekommst eine neue Kindheit, eine neue Jugend, ein neues Alter und ein neues Greisenalter. Du bekommst alles, ganz neu. Wenn du das alte Leben aufgibst, die Frage ist, hast du es gemacht? Und dann beginnt das neue Leben. Und dann gibt Gott die Entschädigung dafür. Wenn du deine Familie aufgibst, also meine Familie ist nicht wichtig, heute gehe ich in den Gottesdienst. Und wir haben radikal durchgezogen, meine Frau und ich, wir sind in den Gottesdienst gegangen, egal ob Besuch da war, wenn der Besuch nicht mitgehen wollte, konnte zu Hause sitzen und warten, bis wir wieder zurückkommen. Für uns war Gottesdienst wichtiger, das Reich Gottes an erster Stelle. Wenn das Reich Gottes an erster Stelle ist, nicht der Besuch und nicht die Gäste und selbst wenn es noch hohe Gäste sind, Brüder und Schwestern und Verwandte, die können warten, die können ins Café gehen, können im Park spazieren gehen, bis wir nach Hause kommen. So haben wir gehandhabt. Unverschämtheit. Gewiss. Wenn du ins Reich Gottes hineinkommen möchtest, musst du unverschämt werden. Nicht normal. Verstehst du? Der Teufel möchte immer, dass du normal bist. Nein, nein. Du musst das Reich Gottes an erster Stelle, dann kriegst du andere Werte. Oder wir haben auch unsere Kinder manchmal ganz allein zu Hause gelassen und wir wussten, wir haben ja Engel. Wozu sind die Engel dann da? Die müssen auch was zu tun haben. Und die haben aufgepasst. So, du bekommst es wieder. Und zwar, meine Kinder sind gesund, ich kann mich nicht rühmen, will auch nichts so weiter und den Tag nicht vor den Abend rühmen, aber sie sind ziemlich gesund, also fehlt nichts. Und wenn wir so für die Enkel beten, dass sie kommen, die kommen in 30 Minuten schon, takt. Also das geht ruckzuck, so schnell kann man gar nicht denken. Also wenn ich dran denke, wie Gott segnet uns. Gott segnet ihn in der Schule, dass es klappt und Gott hilft, dass sie weiterkommen. Wir haben für andere gesorgt und dann sorgt Gott auch für uns. Ist so wichtig. Ich stelle mich nur mal als Musterbeispiel. Du kannst jemand anders auch im Reich Gottes nehmen. Wir haben Gott gedient und ich erwarte, dass Gott mir dient. So, arbeite für Gott und Gott arbeitet für dich. Okay. Die Auferstehung wird der Tag sein der großen Wiederbringung, wo alle verlorenen Dinge von selbst zu dir zurückkommen. Alles, was du verloren hast, um Jesu Willen, was du aufgegeben hast, um Jesu Willen, alles wird zu seinem Eigentümer wieder zurückkommen. Alles, was dir gehört hat und was du im Namen Jesu gegeben hast. Weißt du, das ist so wichtig. Weißt du, ob du jetzt 10 Euro jemandem gibst oder ob du von Herzen die 10 Euro gibst? Das ist ein ganz großer Unterschied. Weißt du, wenn du jemand das, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Diese Geschichte hat eine ganz, die hat sehr viel Sprengstoff drin. Weißt du, wenn du mit dem Herzen gibst, gibst du statt 10 Euro 1000 Euro. Die Witwe hat das Schärflein gegeben und dann sagt Jesus, diese Frau hat mehr gegeben, wir alle zusammen, was sie mit dem Herzen gegeben hat. Es ist nicht die Menge, sondern wie man das gibt, für wen man das gibt. Wenn du nur wegen mir hier in den Gottesdienst kommst, dann geh nach Hause, bist falsch am Platz, hast hier nichts verloren. Aber wenn du hier um Jesu Willen kommst, weil du so verlangen hast, ich möchte was vom Heiland hören, vielleicht einen Satz und das reicht mir und so weiter. Aber ich möchte um Jesu Willen, und ich komme nicht hier, um jemanden zu treffen und jemanden zu begegnen, sondern komm um Jesu Willen, dann hat sich der Gang gelohnt. Sonst bleib lieber im Bett, hast mehr davon. Nein, es ist wirklich wahr. Für mir, ich habe nichts von dir und du hast nichts von mir. Um Jesu Willen, um des Reiches Gottes Willen, um des Himmels Willen. Und dann kommt alles zu diesem Eigentümer zurück. Der verlorene Sohn hat sein Geld durchgebracht, hat nichts gehabt. Aber in der Stunde der Auferstehung, da kommen alle diese Dinge zurück. Das Jubeljahr. Da fängt das Jubeljahr erst an, wenn du bei Jesus ankommst. Dann kommst du in dein Erbe. Das, was der Teufel dir genommen hat, was dir vor Grundlegung der Welt zusteht. Nicht, was dir dazwischen, zwischen deiner Geburt und deiner Bekehrung dazwischen zustand. Nein, was vor der Grundlegung der Welt, was Gott für dich bestimmt hat. Und jetzt halte ich fest. Also, wenn du das verstanden hast, hast du das Evangelium verstanden. Was dir vor der Grundlegung der Welt gehört hat. Weißt du, was dir vor Grundlegung der Welt gehört hat? Dass du Apostel, Priester, Prophet, König bist. Ein Königreich hat dir gehört. Vor der Grundlegung der Welt hat Gott uns berufen zum Herrschen. Vor der Grundlegung der Welt hat Gott uns berufen, die Welt zu füllen. Du solltest mindestens 1000 Generationen haben. Dazu bist du von Gott berufen, nicht nur eine Generation, dass du gerade selbst überlebst. Nein, du sollst, wir in dir sollen gesegnet werden, 1000 Generationen. Das ist, was Gott für dich und mich bestimmt hat. Und selbst wenn du jetzt ledig bist, Dein Leben ist vermasselt worden durch irgendetwas. Spielt keine Rolle, jetzt ist gar nicht mehr so wichtig. Ist auch uninteressant. Du hast keine Familie. Bist alles kaputt und zerbrochen und jetzt bist du zum Heiland gekommen. Gott hat dich vor Grundlegung der Welt 1000 Generationen bestimmt. Rechne aus. Und wir haben jetzt erst von Abraham und jetzt erst nicht einmal 70 Generationen. Überlege einmal, was auf Abraham noch alles erwartet. Wie lange noch die Erde bestehen müsste, theoretisch. Von Abraham. Und so weiter. Nicht einmal 70 Generationen bis jetzt. Aber wenn man Generationen 40 Jahre rechnet, etc. Okay. Alles, was Gott dir vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, das wird zurückkommen. Dein Wissen, deine Bildung. Und ich garantiere, wenn das der Tag der Wiederbringung wird, der Tag der Auferstehung, der großen Wiedergeburt, was jetzt ist es nur Vorspiel für die Wiedergeburt. Meine Wiedergeburt ist nur so ein Schattenbild der großen zukünftigen Wiedergeburt. Wenn dieser Tag der Wiedergeburt kommt, dann bin ich Professor, Doktor, 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 Doktor und nochmals ein paar unzählbar, weißt du, dann bin ich Großgrundbesitzer, habe ich eine riesige Ranch. Das ist vielleicht für mich bestimmt gewesen, aber das kam alles durch Stalin und durch die ganzen politischen Umstürze und Revolutionen und Kriege und die ganze Vertreibung und das alles. Weißt du, das alles ist durch diese Gesellschaft entstanden. Durch die Diebe und Räuber ist alles zerstört worden und wir leben in einer Welt von Dieben und Räubern. Und das sage ich mit gutem Gewissen. Egal wer das ist. Jesus sagt, alle Menschen sind Lügner. Also, das heißt also, sind alles, wir leben in einer Welt von Habgierigen und Stolzen und so weiter. Wenn der Tag der Wiederherstellung kommt, dann bekommst du als Kind Gottes alles, was dir vor der Grundlegung der Welt von Gott vorgesehen war. Reinheit, Klarheit, Schönheit, ohne Runzeln und ohne Alterserscheinungen, ohne Verletzungen, ohne dass Beine und amputiert sind oder Glieder, die fehlen. Du wirst vollkommen sein. So hat Gott dich vorgesehen. Das ist der Tag der Wiederherstellung. Und das ewige Leben dazu. Sünde ist eine Fehlentwicklung der Menschheit. Das ist die Sünde. Gestern haben wir von Vergebung gesprochen. Und wir leben unter Amalek. Amalek existiert immer noch. Amalek heißt ja, das Leben aussaugt. Wir sind so ausgesaugt. Du glaubst gar nicht, wie dürr du bist und wie ausgelaugt und ausgesaugt du bist. Weißt du, wenn wir Gott vertrauen, gibt Gott uns das zurück. Ich denke nur an Abraham, weil ich schon mit Abraham angefangen habe heute Abend. Weißt du, die Leute von Turmbau GmbH und Co. KG, damals von Babylon, diese Leute, die wollen sich einen Namen machen. Du siehst also, das will die Welt, sich einen Namen machen. Dass sie ewig bleiben, dass sie in ewiger Erinnerung bleiben, das ist ihnen teilweise gelungen bis heute, bloß im negativen Sinn. Und Abraham wollte es gar nicht, der hat Gott gehorcht, hat Gott vertraut, ist Gott gefolgt, hat sogar Vater, Mutter verlassen, Haus verlassen, Ur in Chaldea verlassen und ist dem Herrn gefolgt. Und Gott sagt zu ihm, und hör mal, Abraham und Babylon sind Zeitgenossen irgendwo, liegen sehr eng beieinander. Und ich will dir einen Namen machen, der über alle Namen ist. In dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Welt. Das, was die Babylonier nicht geschafft haben mit ihrem Turm, das macht Gott bei Abraham so mit links. Und in dir sollen gesegnet werden und so weiter. Und ich will dir einen großen Namen machen. Die Juden haben Abraham als Vater, die Christen haben Abraham als Vater und die Moslems haben auch Abraham als Propheten. Also alle diese großen monotheistischen Religionen, Abraham, ich will dir einen großen Namen. Die Babylonier haben es nicht geschafft. Wenn Gott segnet, wenn Gott entschädigt, wenn Gott die Treue belohnt, und du siehst, für Generationen, 1000 Generationen weit. Was nützen die ganzen himmelhohen Türme? Schau, was aus diesen ganzen Bauprojekten dieser Welt geworden ist. Aus den Pyramiden und den ganzen Tempeln, den ganzen Kathedralen und sonst was. Wie viel Geld steckt da drin? Wenn dieses Geld den Armen gegeben worden ist, und das ist die Menschheit beraubt worden, nur mit dem Stolz und Habgier der Politiker, der Religionsführer. Prachtbau und Tempel, Burgen, Festungen. Was ist da draus geworden? Schutt und Asche. Aber Blut und Tränen ist investiert worden, Leben ist investiert worden, Kapital ist investiert worden. Wenn man dieses Geld den Armen gegeben hätte, was ist mit diesen ganzen mächtigen Bauten und Kriegen und Feldzügen und was weiß ich, Kampagnen? Es wird eine Zeit kommen, sagt die Bibel, wo Gott alles heimsucht. Und Gott wird die Erde reinigen von denen, die die Erde verderbten, heißt es im Wort Gottes. Und es wird ein Tag kommen, wo alle Menschen friedlich nebeneinander wohnen. Wo jeder genug hat. Wo die Menschen kein Geld mehr brauchen. Der Tag wird kommen, wo die Menschen kein Geld mehr brauchen. Und deshalb diese Entschädigung rechnen nicht im Geld. Der Mammon, das ist, was die Menschen so verrückt macht, den Kopf verdreht ihnen. Was sie zu Dieben und Räuber macht und Ausbeuter macht. Und alles, und ich habe euch diese letzte Woche gesagt, alles, was wir mehr haben, als was wir brauchen, ist gestohlen. Ob es glaubst oder nicht. Alles, was du und was ich mehr habe, als was wir brauchen, ist gestohlen. Irgendjemand, du sollst deine Schuhe abgeben, armen Menschen in Afrika. Weil du zu viele Schuhe hast zu Hause. Du weißt nicht, welche du anziehst, da stehst du vor dem Schrank. Was ziehe ich heute an? Das ist gestohlenes Geld, was du hast. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, verstehst du? Also wir sind Räuber, auch Christen. Du hast mehr, als was es dir zusteht. Wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keins hat. Du sagst, es ist verrückt. Verrückt ist nur der im Kopf, bei dem es, der so habgierig ist. Es ist umgekehrt. Jesus sagt, abgeben, das ist normal, abgeben. Du brauchst nicht einen ganzen Kleiderschrank. Du brauchst nur ein gutes, praktisches Kleid. Jesus hat ein Gewand gehabt, das sogar so wertvoll war, dass man das Los draus werfen musste und würfeln musste. Und viele Kleider, schau die ganze Modeschau an. Viele Kleider sind nichts anderes wie Angeberei. Kleider machen Leute. Und es ist Diebstahl. Da kostet ein Kleid 5.000 Euro. Verstehst du? Das tragen sie da zur Schau mit ein paar Perlen und Diamanten, ein paar Steinchen. Und Tausende kostet es. Oh. Und das ist gestohlenes Geld Armen weggenommen. Das ist Mundraub. Anderen hat man das Geld entrissen. Ich sage das ja nur, wir leben in einer Gesellschaft von Dieben. Von Dieben in moderner Form. Die meisten denken, das sind ja edle Menschen, wir haben es verdient. Nein, es gibt kein Verdienen, denn durch Arbeit, ehrliche Arbeit ist noch keiner reich geworden. Du musst mir den Menschen zeigen, der durch ehrliche Arbeit reich geworden ist. Da frisst der Kleine den Größten, der Große frisst den Kleineren und immer wieder, das ist so eine Kettenreaktion, eine ganze Lawine. Und es ist eigentlich nichts anderes wie Ausbeutung, Übervorteilung, das nennt man Geschäft machen und so weiter. Ausnutzung der Schwächen, Unwissenheit ausnützen oder Dinge ausschwätzen, die manchmal gar nicht brauchen. Der ganze Handel ist eine Raubtiernatur, ist nach dem Prinzip der Raubtiere aufgebaut. Das sind auch die Symbole von Babylon und Symbole von anderen Löwen und reißende Bestien. Das sind die Symbole dieser Welt. Das sind die Symbole dieser Welt. Und das ist, was die Welt bestimmt. Diese Raubtiernatur. Gott hat uns eine andere Welt versprochen. Eine neue Welt versprochen. Eine Welt, wo Gerechtigkeit wohnt. Und die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Nenne mir einen gerechten Zustand in dieser Welt. Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Nirgendwo. Und in der Endzeit, je mehr wir in der Endzeit hineingehen, desto ungerechter wird die Welt. Die Liebe wird erkalten bei vielen etc. Aber Gott wird uns gerecht machen. Und das ist, Gerechtigkeit ist eines seiner Prinzipien. Ein Teil der Gerechtigkeit ist, dass wir alle gleich werden pro Gott. Und wir sind im Tode alle gleich. Wenn einer stirbt, hast du schon jemanden gesehen, dass er irgendwas mitgenommen hat? Sein Testament, sein Geld, sein Sparbuch, sein großes Vermögen. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir sind nackt in diese Welt hineingekommen und wir gehen nackt aus dieser Erde. Und bei Gott, wenn wir dort ankommen, wir werden alle genug haben, Geschwister und Freunde. Wenn wir dort ankommen, so wie wir als Habenichts diese Erde verlassen, wir kommen dort als Habende. Du wirst erstaunt sein. Warte mir. Wenn du vor mir drüben bist, zwick mich dann, wenn es nicht wahr ist. Okay. Zwick mich. Dort werden alle zufrieden sein. Dort werden alle glücklich sein. Und dort werden alle mehr als genug haben. Das ist dieser Ersatz, was kommt. Und wir sollten Freude haben auf den Himmel und zujubeln und sagen, komme bald, Herr Jesus. Dass diese ungerechten Zustände einmal beseitigt sind, mir reicht schon, ich habe die Nase voll. Und zwar gestrichen auch. Weißt du, da wird man sich auch nicht mehr mit anderen messen und vergleichen. Guck mal, der hat mehr und der hat mehr. Nein, wir werden alle so viel haben, dass wir dankbar sind und unsere Beschäftigung im Himmel wird sein, danke Jesus, danke Heiliger Geist, danke Vater. Wir haben alles, was wir brauchen. Das ist die Entschädigung und ewiges Leben noch dazu. Wenn wir aufhören, mit uns miteinander zu vergleichen, aber das schaffen wir nicht, verstehst du? Wenn du anfängst, mit dich zu vergleichen, vergleiche dich mit mir, oder wenn ich mit anderen mich vergleiche, ich schneide immer den Kürzeren ab. Du schneidest immer den Kürzeren ab, immer irgendwo einen Nachteil. Deshalb hör auf zu vergleichen, sag Gott, ich möchte so schnell wie möglich bei dir sein. In der Welt Gottes werden wir alle den gleichen Lohn bekommen. In der neuen Welt Gottes werden wir die Segnungen bekommen, da wird alles sein, mehr als genug. Ich will alles gar nicht aufessen können. Die gleichen Mittel, die gleichen Möglichkeiten. Hier haben wir alles verprasst, versoffen, verfressen. Und jetzt hat er das Brot, die Fülle, der gute Mann, der nach Hause kommt beim Vater. Wir werden alle die gleiche Salbung haben. Wir werden niemanden mehr fragen. Da wirst du keinen Pastor, keinen Prediger mehr brauchen. Niemand wird dich belehren. Niemand wird für dich mehr beten und sorgen müssen. Das wirst du alles selber versorgen. Das wird doch herrlich sein. Da wirst du hinter keinem Rockzipfel mehr nachlaufen müssen. Da wirst du auf niemanden mehr neidisch sein und werden oder eifersüchtig. Wir werden so viel haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin. Aber Gott wird uns den normalen Zustand geben. Weißt du, wenn Gott uns versorgt und er hat bewiesen, dass er das kann und dass er auf uns wartet, dass uns diese himmlische Liebe Gottes, diese Fürsorge Gottes erwartet, und es wird kein Armer und Kranker unter ihnen sein und kein Gebrechlicher. Die Kleider sind nicht durchgewetzt, die Schuhe sind nicht durchgelaufen bei den Israeliten 40 Jahre lang. Also Gott hat bewiesen, in der anderen Welt funktioniert sowas. Und bei Israel. Israel ist so ein Musterbeispiel und so Anschauungsobjekt für uns. Sie wurden alle gleichwohl versorgt. Da war kein Hungriger dabei. Jeder musste rausgehen. Das Einzige, was er musste sein Manna sammeln. Gott hat ihn nicht gefüttert. Er musste selber sorgen für sein Futter. Er musste die Wachteln fangen, das war alles, aber die waren da. Sie haben alles gehabt und sie mussten nur sagen, ich möchte Fleisch. Und schon fliegen Vögel durch den Himmel. Die müssen nur einfangen, diese Wachteln. Sie mussten nur sagen und schon wurden ihre Wünsche erfüllt. Da war kein Kranker und Gebrechlicher unter ihnen. Und das ist der Zustand, wie es in der anderen Welt kommt, wenn wir Gott gehorchen und Gott vertrauen. Und mit Gott gehen. Wir lassen Ägypten hinter uns. Das ist die Welt. Sie haben Ägypten aufgegeben. Sie haben die Welt aufgegeben. Und sie haben genug Wasser gehabt und ein gesundes Leben gehabt. Der Segen Gottes macht die Menschen reich ohne Mühe. Und sie haben nicht beneidet. Also ich lese nichts, dass irgendwo die Israeliten aufeinander Neid hatten. Sie hatten alles. Die anderen Völker haben sie beneidet. Die anderen Völker haben versucht, sie zu blockieren. Aber sie, in der Bibel heißt es, Biliam, als er sie verfluchen sollte, konnte nicht verfluchen, ging es nicht zu verfluchen, weil sie alle geordnet, schön, jeder in seiner Hütte saß und mit Mandoline oder Harfe gespielt haben oder Flöte gespielt haben und vor sich hingesungen haben. Die haben Zeit gehabt für Gott, die haben Zeit fürs Leben gehabt, die haben Zeit gehabt für alles Mögliche. Wenn Gott uns führt, wenn Gott uns leitet, geht es uns wie den Kindern Israel. Habt ihr je Mangel gehabt, hat Jesus seine Jünger mal gefragt. Sie haben nicht immer Kuchen gehabt. Wir bekommen das normale Leben wieder zurück. Das ist zuerst einmal, wenn du Kind Gottes wirst. Jeder sitzt unter seinem eigenen Feigenbaum, seinem eigenen Weinstock, genießt sein eigenes Leben, wo jeder mit sich selbst glücklich ist. Das ist diese Entschädigung, Selbstzufriedenheit, nicht diese entartete Selbstsucht. Mit der Wiedergeburt und beginnt die Wiederherstellung. Durch die Wiedergeburt, und das ist diese Entschädigung, die du bekommst, bekommst dein Original. Herr, früher als ich noch jung war, da war ich so dynamisch. Gib mir diese alte Kraft wieder. Und weißt du, du kannst erwarten, dass deine alte Kraft von früher kommt. Deine Sehkraft, deine Hörkraft, deine Glaubenskraft und welche Kraft auch immer. Gott, das, was ich mal früher gehabt habe, was ich durch die Sünde verloren habe, erstatte mir. Gott ist nicht verpflichtet. Aber wenn du ihn bittest, mach das. Wenn du ihn darum bittest, mach das. Bitte, so wird euch gegeben. Wenn du Gott bittest, Herr, ich möchte noch einmal so schön singen, wie ich früher mal gesungen habe. Ich bin überzeugt, deine Stimme kommt wieder. Herr, ich möchte den Durchblick haben, den ich früher mal hatte. Oder die Mittel, die ich früher mal hatte. Und Gott gibt es. Wenn du Gott um Segen bittest, du musst immer Reich Gottes vorschieben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zu deiner Ehre, Herr, ich möchte ein Lied zu deiner Ehre singen, ein Zeugnis zu deiner Ehre geben, was auch immer es. Mit der Wiedergeburt beginnt diese Wiederherstellung hier im natürlichen Leben, Stück für Stück. Du kommst nach Hause und der Vater zieht dich ein. Kleide dich, Der Vater zeigt dir, jetzt machst du das, das ist jetzt deine Arbeit, dein Gebiet. Kriegst deine Werkzeuge wieder, deine Gaben wieder. Denn der Junge hat ja nichts mehr gehabt. Der bekommt seine Hacke, seine Sense oder Dreschflegel oder was es auch immer gewesen ist. Du bekommst all das zurück, damit du wieder dienen kannst. Gott lässt dich nicht einfach so blank stehen und sagen, bleib mal hier ruhig stehen, ich werde dich versorgen mit Brot und so weiter. Nein, er sagt, ich möchte ein Tagelöhner sein. Mein Vater hat genug Tagelöhner, ich möchte ein Tagelöhner sein. Weißt du, was ein Tagelöhner ist? Der lebt für den Tag. Kriegt am Abend sein Geld und kann gehen und kann wieder kommen am nächsten Tag, wenn er will. Das ist ein Tagelöhner. Und das bist du, das bin ich, wenn wir zum Heiland zurückkommen, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sind Tagelöhner. Unser täglich Brot gib uns heute. Wir sind Tagelöhner. Wir leben jeden Tag von seiner Gnade. Wir stehen morgens auf. Wir besprechen wieder den Tagesablauf mit dem lieben Gott. Was ist heute wieder dran? Wir sind Tagelöhner. Wir können nicht weit, hier auf dieser Erde können wir nicht weit vorausplanen. Deshalb nicht viel Schuhe mitnehmen, nicht viel Kleider mitnehmen, nicht viel Socken mitnehmen. Das, was du brauchst für den Tag. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Tagelöhner bist du. Und fang an, heute so zu leben wie ein Tagelöhner. Nur für den Tag. Ist lang genug und viel schwer genug. Du musst nicht die ganze Woche und das ganze Jahr über schon vorplanen und sagen, das alles, oh Gott, ich möchte das alles. Nein, jeden Tag und Gott gibt dir jeden Tag mehr. Gott vertraut dir jeden Tag mehr. Gott lehrt dich jeden Tag mehr. Gott segnet dich jeden Tag mehr. Gott salbt dich jeden Tag mehr. Gott erweitert deine Grenzen jeden Tag mehr. Jeden Tag. Und so gehen wir schrittweise vorwärts und am Schluss, am Ende stehst du da. Puh, jetzt habe ich so viel. Denk an die Tante Ruth. Unsere Schwester Ruth, in der Bibel, die Ruth, die Großmutter von David, die den Boas geheiratet hat, die ging auf dem Feld und sie hat alles gelesen, was die anderen hingeschmissen haben, was die anderen liegen gelassen haben und am Schluss hat sie da auch ihr Körbchen gehabt. Das reicht also für einen guten Kuchen oder für gutes Landbrot, Vollkornbrot. Das hat gereicht. Sie hat das gesammelt. Und du siehst, sie hat sich gehalten. Und dann hat der Boas gesagt, hör mal, wenn das Mädel wiederkommt, diese Dunkelhaarige da, diese Moabiterin, und die da reingekommen ist, diese Ruth oder wie sie heißt, wenn die kommt, lasst liegen, weißt du? Und du wirst merken, die Schnitter lassen immer mehr liegen. Und du denkst, Mensch, guck mal, ich bin so gesegnet. Oh. Die weiß nicht, dass von oben der Befehl gekommen ist, lasst liegen. Sei großzügig. Und du wirst merken, wie plötzlich die Schnitter, die Erntearbeiter großzügig sind und du wunderst dich, Mann, bin ich gesegnet. Du wirst entschädigt. Du wirst entschädigt für die Treue, die Ruth bewiesen hat. Dein Gott soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Sie hat sich entschieden für die Sache Gottes. Und weil sie sich für Gott entschieden hat, Gott hat sie so reich gesegnet. Wiederhergestellt, was sie verloren hat dort in dem Moabiterland. Alles, was sie geopfert hat. Ihren Mann hat sie jetzt hat sie einen Großgrundbesitzer bekommen. Vorher hat sie einen so Tagelöder gehabt. Und so weiter. Gott hat die Ruth entschädigt. Als sie sich entschieden hat, mit Gott zu gehen und mit der Naomi, mit dieser alten Omi da zu gehen und mit dieser Witfrau und so weiter. Ja, und sie hat auf dem Feld gearbeitet und sie hat getan, was die Alte sagte. Nicht, ich weiß, das mache ich nicht. Sie hat sich sagen lassen, sie hat sich korrigieren lassen. Weißt du, Gott bringt uns zurück zu unserem Erbe, nicht, wenn wir dickköpfig sind und stur sind, sondern wir müssen uns leiten und lenken lassen. Und dann hat die, weißt du, alte Frauen, die sind doch so, die sind mit allen Wassern gewaschen. Hör mal, der Boas, ich weiß schon was, verstehst du, Kuppelei. Eigentlich, wenn ich diese Geschichte von Ruth lese in der Bibel, das ist reinste, pure Kuppelei. Horch mal, zieh den am Fuß und streichel den am Fuß. Streichel den am Fuß. Und dann kriegt er so, was weiß ich da, komische Gefühle. Und so hat die Frau verkuppelt. Wenn du Gott dienst, wirst, jetzt lass mich mal geistlich das umsetzen, du wirst verkuppelt mit Segensträgern. Mit dem Erben Gottes wirst du verkuppelt und plötzlich, und die Ruth ist im Stammbaum von David und im Stammbaum Jesu und so weiter, die Ruth ist ein Teil drin. Und eigentlich hätte sie nichts zu suchen. Eigentlich ist es verboten gewesen, Moabiter zu heiraten nach der Bibel und so weiter. Denn dann will ja man einen Fluch ausgesprochen gehabt und so weiter, vermische die Leute und so weiter. Nein, und gerade das macht Gott, was vielleicht für die anderen Fluch ist, macht Gott zum Segen, weil diese Frau treu war. Du bist vielleicht verflucht, verdammt, verurteilt und unwürdig. So diese Ruth war unwürdig, aber Gott hat es würdig gemacht, weil sie sich an diese Frau hielt und sie Treue bewies. Gott segnet die Treuen. Und sie von der Die andere hieß Orpha, glaube ich, ja. Orpha, von der Orpha hörst du gar nichts mehr, ihre Spur verläuft sich. Von denen, die nicht treu sind, ihre Spuren verlaufen sich. Aber die Frau war treu. Sie hat sich aufgegeben, dein Volk soll mein Volk sein. Sie hat ihr ganzes Volk aufgegeben. Das ganze Volkstum, die ganze Volksbräuche, alles aufgegeben. Sie will jetzt nur noch zum Volk Gottes halten. Und ist eine Mutter in Israel geworden. Eine gesegnete Frau. Siehst du, Gott entschädigt einen. Gott entschädigt die Verluste, wenn wir bereit sind, mit Gott ein Stück weit zu geben. Das ist die Wiedergeburt. Wir bekommen unser altes Leben wieder zurück. Wenn wir wiedergeboren sind, wir bekommen plötzlich unseren Platz zurück. Das ist mein Arbeitsplatz, die Werkbank, so wie dieser verlorene Sohn, der nach Hause kam. Das ist mein Aufgabengebiet. Du kriegst das alles wieder zurück, wenn du anfängst, mit Gott zusammenzuarbeiten. Es geht nicht von heute auf morgen. Weißt du, der Vater hat inzwischen manches umgestellt wahrscheinlich. Also jetzt musste er sich wieder neu einarbeiten. Und diese Wiederherstellung ist ein Stück, du arbeitest dich in der Kraft und der Gnade Gottes ein, du arbeitest dich in der Herrlichkeit Gottes ein, du arbeitest dich in dem geistlichen Leben ein, du arbeitest dich wieder das, was du vor Grundlegung der Welt einmal hattest oder für dich bestimmt war und alles verprasst hast. Luther übersetzt das mit verprassen. Verprasst hast, das arbeitet er sich jetzt alles wieder ein. Die meisten Leute denken, das wird beschenkt. Nein, der arbeitet sich ein. Du arbeitest dich wieder in deine Aufgaben ein, in deine Verpflichtung ein, in deine Würde ein, in dein Amt. Plötzlich bist du das, was du von Gott her bestimmt worden warst. Wenn ich dran denke, Georg Müller landet im Gefängnis zuerst einmal, bevor der Vater der Gläubigen wird und ein Segensträger wird. Besoffen irgendwo auf der Straße aufgegabelt. So ist Georg Müller. Das ist seine Geschichte. Weißt du, zuerst einmal irgendwo aufgegabelt und jetzt sagt er, jetzt will ich den Armen helfen, den Straßenkindern und was es auch immer ist. Gott hat mich gerettet, ich errette andere. Und so wurde er Vater der Gläubigen, der vielen Waisenkinder von Bristol. Sich einarbeiten in das, was Gott einem gegeben hat. Dann kriegst du einen Hausschlüssel noch dazu, Zutritt zu allem Möglichen und so weiter. Wir bekommen unseren Gott wieder, das ist die erste große Wiedergabe, die wir bekommen, das große Geschenk, ich bekomme meinen Vater wieder. Mein Vater hat's geplant, mein Vater hat's gewollt, mein Vater hat alles in der Hand, mein Vater kontrolliert alles, meinem Vater gehört alles. Wiedergeburt ist Rückführung. Zu Beginn, dass du zurückversetzt wirst, zurückgeführt wirst, wieder zu diesem Zustand, zu dem Urzustand deines Daseins. Und es geht nicht von heute auf morgen. Deshalb in der Bibel haben wir so viele Bilder von der Rückführung der Gefangenen. Die Gefangenen müssen wieder zurück und die müssen wieder aufbauen, die alten Ruinen, die zerstört worden sind, durch was es auch immer ist. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Du musst mit diesem Leben wieder zurechtkommen. Zu Hause. Dich wieder einschmeicheln bei der Köchin. Das musste der Junge alles machen. Und hat sich mal satt essen und so weiter. Wiedergeburt ist, dass wir so werden, wie Gott es wollte, dass wir einmal sein sollten. Dass wir wieder in unserem Eigentum kommen, unser Eigentum einnehmen, für unser Eigentum wieder arbeiten. Und man bekommt das alles wieder zurück, was du aufgegeben hast. Um Jesu Willen, seinetwegen, worauf du seinetwegen verzichtet hast. Was seinetwegen dir verboten war. Oder wovon du seinetwegen abgeschnitten wurdest. Wiedergeburt ist ein geistiger Vorgang, ein neuer Schöpfungstag. Es werde, und zwar aus dem Nichts, wieder zurück. Heute will ich, dass du mal ein bisschen träumst, dich einladen zum Träumen. Denn das ist, Gott will dir alles erstatten, mein lieber Freund. Gott will dich entschädigen, Lastenausgleich. Wenn die Erlösten heimkommen, wird im Mund sein voller Träumen, voller Lob und Dank und Preis und so weiter. Gott sorgt dafür, dass alles, was bei dir abgestorben ist, zum neuen Leben geweckt wird. Und wir haben solche Bilder, solche ganz merkwürdige Bilder von Hesekiel, wenn ich dort lese, dann spricht zu den Gebeinen, die Blachfelder dort irgendwo liegen, verstreut, dass die ganzen Knochen zusammenkommen und jeder Knochen weiß, wohin er hingehört. Das ist erstaunlich. Gott hat alle Knochen von deinem Leben nummeriert. Und diese Knochen sind in diesem Bild, ist ein Bild auf der Heimführung, Heimbringung, Wiederherstellung des Volkes Gottes. Sprich, und es wird, und plötzlich stehen diese Skelette. Und kommt jeder Knochen, der irgendwo verloren ist, verstreut ist, kommt wieder zusammen. Das ist Wiederbringung, Heimbringung, Heimholung. Fang an zu träumen ein bisschen. Gott wird dafür sorgen, Und das ist Gottes Sorge dafür, dass alles wieder zu dem Punkt kommt, wo Gott es bestimmt hatte. Gott wird dafür sorgen, dass dein Wohlbefinden wieder zu dir zurückkommt. Das Wohlbefinden, das Gott von dir wollte, als du damals noch im Himmel warst, noch gar nicht geboren, noch gar nicht gezeugt wurdest, noch gar nicht hier auf dieser Erde bewegt hast, noch nicht einmal gerufen, geschrien hast. Gott will dieses Urwohlbefinden in dein Leben wieder zurückbringen. Und das passiert durch diese Wiedergeburt. Mir ist wohl in dem Herrn. Das fängt schon ein Stück an. Aber das ist eine Promille von dem, was du im Himmel eines Tages haben wirst. Nur eine Promille. Deine Gesundheit. Wenn du Gott gehorchst, deine Gesundheit kommt wieder zurück. Deine Frische, dein Geist. Begeisterung, deine Persönlichkeit, dein Wissen, deine Kraft. Und er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Das macht Gott dann nachher, was noch fehlt. Und eigentlich die Zeit, die von deiner Geburt bis zu deiner Wiedergeburt fehlt, diese Zeit wird er mit seinem Reichtum ausfüllen. Ach, guck mal, vergiss es, was der Teufel dir alles geklaut hat. Das ist nur ein Dieb, weißt du, Diebe können nicht anders. Vergiss es. Ich weiß, was die Bibel sagt, dass der Teufel alles zurückbringen muss. Aber damit rechne ich gar nicht, das interessiert mich auch gar nicht. Gott wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Ich will nicht das haben, was der Teufel versaut und verdreckt hat. Verstehst du, wo seine Fingerabdrücke dran kleben? Ich will nichts von dieser Welt haben. Ich will haben, was wieder neu, frisches. Frisches Obst, Halleluja. Frisches Leben, frische Kraft, frischen Geist. Also nicht schon, wo er sich versündigt hat. Weißt du, normalerweise ist in der Bibel, im Alten Testament, beim Juden so gewesen, was irgendwo missbraucht wurde, was entweiht wurde, das wurde nicht mehr im Tempel verwendet. Nicht mehr. Es wurde eingeschmolzen, musste neu hergestellt werden. Und ich glaube, denn das, was Gott mir von meiner Geburt bis zu meiner Wiedergeburt in dieser Zeit, das ist diese Zeitspanne, wo ich Entschädigung brauche. Das ist die Zeit unter dem Kommunismus. Atheismus, Gottlosigkeit, Gottesferne, Nacht, Finsternis, Satanismus. Das ist diese Zeit. Und er wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. Wird was Neues geschmolzen, was Neues gemacht. Alles andere ist nicht mehr das, was er braucht. Du hast deine Familie verloren, Gott wird sie zurückbringen. Neues Vieh, wie beim Hiob. Neue Kinder. Du hast dein Geld verloren, Gott bringt es mir zurück. Aber im Himmel braucht man sowieso dieses ganze Plunderzeug nicht. Alle deine Verluste, die du aufgebracht hast, die wird er zurückbringen, der Herr. Und Gott wird dafür sorgen, dass alles genau exakt auf Heller und Pfennig zurückkommt. Auf Heller und Pfennig. Und sogar noch mehr, mit Zinsen, mit Gewinn. Jeder, der Gott gedient hat, wird seinen eigenen Feigenbaum haben und so weiter. Es wird Die Uhr wird zurückgedreht. Weißt du, wir machen so Zeitreisen. Wenn wir mit Gott leben, wir gehen die Zeitreise zurück, wie es vorher war. Das Original. Und du wirst deine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großahnen sehen und du wirst deine Ur-Ur-Ur-Ur-Großenkel sehen. Kannst du das vorstellen? Und ich sage dir noch, halte dich fest, die noch nicht einmal geboren wurden oder geboren werden konnten, weil der Mann ermordet wurde, der Sohn ermordet wurde, gerade durch die Kriege, durch diese Räuber und durch diese Mörder und so weiter, durch die ganze Kriege der Jahrhunderte, Jahrtausende. Was glaubst denn du? Die Juden sagen, wer einen Mann tötet, tötet eine ganze Welt. Die ganze Nachkommenschaft. Und praktisch Gott wird das alles, was dir vorenthalten wurde, vor Grundlegung der Welt, das wird Gott entschädigen. Und er sagt, ich will alles wieder gut machen. Und wenn Gott sagt, ich will alles wieder gut machen, dann meint er wirklich alles. Alles vor Grundlegung der Welt. Und die neue Schöpfung ist nicht, dass jetzt auch Gott ein bisschen weiter pushert und drum macht an meiner alten Schöpfung, in meinem alten Leben. Gott ist kein Flicker, wo ein bisschen flickt und ein bisschen stopft und ein bisschen das macht. Nein, Gott sagt was Neues. Neuen Wein in neue Schläuche. Und man flickt nicht einen Lumpen auf altes Kleid einen neuen Lumpen. Nein, Gott macht was Neues. Und genau wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung und du bist kein Flickwerk. Mit der Wiedergeburt beginnt dieses total Neues. Deshalb kannst du das auch alles gerne zurücklassen. Du kannst alles vergessen. Eine Zeitreise machst du jetzt. Pass auf, was passieren wird, wenn Gott anfängt, dann in dein Leben zu arbeiten. Alles, was diese Heuschrecken, unser Heuschrecken nicht erst von diesen 100 Jahren, sondern Heuschrecken von den letzten 6000 Jahren, die gefressen haben. Die Menschheitsgeschichte hätte sich total anders entwickelt, wenn der Teufel nicht der Fürst dieser Welt geworden wäre und die Herrschaft Gottes an sich gerissen hätte und Gott entthront und Gott entweiht und Gott entwürdigt hätte. Die Kinder, die der Teufel, die Mörder geraubt haben, die werden wiederkommen. Und weißt du, woher ich das weiß? Die Bibel sagt, Tod gibt die Toten her. Meer gibt die Toten her. Hölle gibt die Toten her. All die Toten, die nicht geboren werden sonsten konnten und so weiter, die kommen alle wieder zurück. Die toten Gebeine, Knöchel zu Knöchel. Und Gott sagt sogar, die Haare auf deinem Kopf werden gezählt und sind gezählt. Und weißt du, warum zählt Gott die Haare auf dem Kopf? Weil bei dem Tag der Wiederbringung du einen Wuschelkopf haben wirst. Ich freue mich. Das ist Hoffnung für alle, die Glatze haben. Deine Haare sind nur gezählt wie beim Hesekiel, die Knochen, damit sie wieder alle schön brav an der Stelle kommen. Kannst du dir vorstellen? Mann, so viel Platz hat dein Kopf gar nicht. Wie viele Haare du schon inzwischen verloren hast. Alle Haare sind gezählt. Und die Bibel sagt, die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Gott hat uns herrliche Dinge versprochen. Wenn du Gott treu bist, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die kommen wird. Diese Opfer, die du jetzt hier bringst, um Jesu Willen. Mit jedem, den du in den Himmel bringst, sammelst du eine Perle, wirst du immer heller strahlen. Wenn du Menschen für das Reich Gottes anlockst, bekommst du hier nichts. Meinetwegen, seinetwegen, heißt es immer wieder. Wenn du hier für den Herrn arbeitest, kriegst du nicht einmal Dankeschön unter Umständen. Ernst ist höchstens Spott, Hohn und Widerspruch, Ärger und Kummer, hast Mühe und Arbeit. Du bringst Opfer. Aber gerade das sind die Opfer, die dich im Himmel reich machen. Wohlhabend. Je größere Opfer hier gebracht werden, und Opfer binden uns, jedes Opfer bindet dich. Es bindet uns an den Himmel. Wenn du für Gott Opfer bringst, bindest du dich an den Himmel. Und Gott achtet darauf. Und Opfer machen einen gerecht. Ich denke nur an die Geschichte von Jakob und Josef und so weiter. Ein böses Tier hat zerrissen und so weiter. Er hat alles geopfert. Dieser Josef hat alles geopfert. Und was ist passiert? Gott hat ihn entschädigt. Er hat sein Kleid fahren lassen, damit er vor Gott rein bleibt. Um Gottes Willen. Weißt du, eigentlich, wenn ich an diese Geschichte von Josef im Potiphars Haus und der Frau Potiphar denke, die Frau Potiphar hat volles Recht auf ihn gehabt. Der hätte schlafen können Tag und Nacht mit ihm. Sie hätte mit ihm machen können und schalten können, was sie wollte. Er war ein Leibeigener. Aber Josef sagt, nein, ich muss Gott mehr gehorchen und ich habe keinen Sex mit dir, liebe Frau. Ich bin Gott treu und ich bleibe Gott treu. Und lieber flieht er, lieber bringt er ein Opfer, lieber geht er ins Gefängnis, lieber wird er dort vergessen, lieber wird er, ja, hätte er genauso gehängt werden. Wir haben da von Josef in der Bibel in eisernen Ketten steht, nur weil er Gott treu war. Wenn du Gott treu bist, du musst Opfer bringen und wirst Opfer bringen. Aber ich sage dir eines, das sind Entschädigungen nachher. Dann kommt der Tag, wo plötzlich so ein paar Wärter reinkommen. Ist hier ein Josef, dieser Hebräer? Ja, ja, aber der musste zuerst mal aus dem Stock rausgeholt werden, aus den Ketten rausgeholt werden. Und siehst, und er wurde vom Knast zum Thron. So schnell ging das, so schnell ist er entschädigt worden. Aber du siehst, wie tief er runter musste. Und er blieb Gott treu. Er blieb seiner Vision treu. Und Gott hat ihn entschieden. Das sind die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben. Du sagst ja, mein lieber Mann, hat sich das alles gelohnt? Beim Josef hat sich gelohnt. Im Haus des Potiphars. Potiphar war der erste Leibwächter des Pharaos. Er hat so viel vom Pharao bekommen. Das war die Vorbereitung. Dann hat er genug gelernt. Dann sagt Gott, jetzt gehst du in den Knast. Dort lernst du die nächste Lektion. Und dort lernt er still zu sein, auf Gott zu warten und so weiter. Und Gott hat auch dort ihn zum Obersten gemacht. Auch im Knast. Und weißt du, der Gesegnete ist überall gesegnet. Den spielen das Äußere gar nicht aus. Der Gesegnete ist beim Potiphar gesegnet. Und sogar, dass der Potiphar sagt, also Mann, solange du da bist, da klappt alles. Und wohl den Menschen, wenn gesegnete Menschen da sind. Wohl den Firmen und Geschäftsleuten und so weiter, wenn gesegnete da sind. Josef war gesegnet. Und dann kommt er auf den Thron. Du siehst also, Gott entschädigt. Gott entschädigt die Strapazen. Und so Vizepräsident, Vizekönig zu sein, wie jetzt Josef geworden ist in Ägypten, weißt du, das ist eine knallharte Ausbildung. Glaub doch nicht, dass jeder Depp, der daherläuft, jeder Knastbruder, dass er gleich auf den Thron kommt. Der muss sich bewähren. Der muss sich beweisen. Der muss die Treue, zuerst mal Gottes Treue, Gottes Segen, Gott ist der, der den Menschen auf den Thron bringt. Und Gott hat ihn entschädigt. Und zwar überaus reich. Morgen mache ich weiter mit diesem Bruder Josef. Aber ich denke nur, weißt du, Gott will uns entschädigen. Und wir sollten uns darauf einlassen, oder dass es ist nichts umsonst. Es ist nichts umsonst. Jede kleinste Fingerbewegung, die du für Gott und seinetwegen und meinetwegen machst, also jetzt Jesu wegen machst, ist nicht in die Luft gemacht. Es sind keine Luftstreiche. Gott wird dafür sorgen. Es ist so wichtig, auf Gott zu hören. Gott treu zu sein, zu tun, was er sagt. Es ist so wichtig, ich schließe mit einem Zeugnis. Wir waren in der Friedrichstraße 231, glaube ich, war das. Ich glaube, 231 war das, Friedrichstraße, ja, wo wir dort die Gemeinderäume hatten im vierten Stock. Weißt du, uns hat es irgendwie meiner Frau nicht so sehr gefallen. Sie kam aus Schwabenland und Kreuzberg. Wir wohnten schon in Kreuzberg. Das reichte uns damals, dass wir in Kreuzberg wohnten. Aber jetzt auch noch die Gemeinde in Kreuzberg am Checkpoint Charlie dort. Dann haben wir uns irgendwie durchgerungen. Wir suchen nach neuen Räumen. Was ich sagen will, es ist so wichtig, auf Gott zu hören, auf Gott zu achten und mit Gott Schritt zu halten und Gott treu zu sein und so weiter. Und dann, okay, dann mache ich eine Ankündigung. Geschwister, lasst uns nach neuen Räumen suchen. Vielleicht weiß jemand Charlottenburg oder Steglitz oder, weißt du, so eine feinere Gegend. Seelendorf ist natürlich sehr schön. Damals war Berlin noch geteilt. Lass uns vielleicht nach neuen Räumen suchen. Und dann kommt unser alter Bruno Bese, die wir ihn kennen, wissen das, und sagt, Bruder, mach das so. Pastor, haben wir schon den Herrn gefragt, ob wir umziehen müssen. Er wohnte nämlich in Kreuzberg, er konnte bald mit Pantoffeln in die Gemeinde kommen. So, und sagt, haben wir schon den Herrn gefragt. Naja, gut, was soll ich machen, der alte Bruder? Wir sollen uns schon den Herrn fragen. Und dann machen wir, das war August, dann machen wir eine Gebetsversammlung, wir wollen den Herrn fragen, sollen wir umziehen von Kreuzberg oder nicht? Und wir singen eine Gebetswoche. Ich konnte noch nicht einmal ganz groß ankündigen, warum. Und auch die Gemeinde wusste gar nicht groß, um was es geht. Wir haben eine Gebetswoche. Wir wollen den Herrn suchen. Und wir suchen in dieser Gebetswoche den Herrn. Und wir singen die ersten paar Chorse, kommt ein rumänischer Bruder und die Salbung Gottes ist da und bringt eine Prophetie. Mein Schwiegersohn war damals Praktikant bei mir. Und der weissagt in Rumänisch. Und weißt du, was er weissagt? Meine Kinder, ihr müsst nicht nach neuen Räumen suchen. Ich werde für euch sorgen. Und wir haben eine ganze Woche verplant jetzt. Eine Woche da mit Gebet und so weiter. Dann haben wir alles Mögliche gebetet. Aber für uns war klar, wir suchen nicht nach neuen Räumen. Gott weiß es. Auch wenn es Kreuzberg uns nicht gefällt. Gut. Und dann ist Berlin Hauptstadt geworden. Und dann sind die Preise in der Friedrichstraße gleich um das Dreifache in die Höhe gegangen. Mietpreise, Grundpreise und so weiter. Und wir sind dort mittendrin. Direkt am Checkpoint Charlie, Ausgang Kochstraße, da wo man rauskommt. Ein paar Tage später ruft mich die Hausbesitzerin an, Herr Matutis, ich muss mit Ihnen reden. Ich habe gedacht, wir haben damals 4.000 Mark Miete gezahlt, sehr viel Geld zu der Zeit, für die Räume. Und habe gedacht, mein lieber Mann, jetzt gibt es Mieterhöhung, 12.000 können wir nicht zahlen, ich muss kündigen. Dann fragt sie so im dritten Satz, Herr Matutis, würden Sie ausziehen? Und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Was über mich gekommen ist. Plötzlich hat der Heilige Geist da irgendwie mich inspiriert und ich ärgere mich, dass er mich nicht mehr inspiriert hat. Habe ich gesagt, ja, aber nicht umsonst. Dann sagt sie, was haben Sie sich gedacht? Du musst vorstellen, wir waren Mieter, wir haben nichts gehabt dort. Wir haben nur ein paar Stühle gehabt. Die roten Stühle haben wir gehabt. Das war damals, was wir noch hatten. Das ist noch von damals. Die roten Stühle. Und das war uns auf so einem Pult selber gezimmert. So, also, wir haben keinen großen Luxus da dort gehabt. Lautsprecher wissen und so. Okay. Würden Sie ausziehen? Sage ich, ja, aber nicht umsonst. Was haben Sie sich gedacht? Hätte ich nur mehr gedacht. Ich war innerlich gar nicht vorbereitet. Ich habe nur auf die Mieterhöhung die ganze Zeit gedacht. Nur gedacht, Mieterhöhung 12.000, das kannst du nicht bezahlen. Dann sage ich, 130.000 Euro. Mark. Damals war D-Mark. Dann sagt sie, würden Sie für 130.000 Mark ausziehen? Also freilich, würde ich ausziehen. Es ist viel Geld, das, was ich gar nicht habe. Dann sagt sie, in Ordnung, sofort die Sekretärin gekommen, einen Brief aufgesetzt und einen Vertrag gemacht, 130 1000 Mark bekommen wir. Und Herr Matute, sagt sie zu mir, weil sie mir so entgegengekommen sind, der hat auch andere Pläne nachher gehabt, weil sie so, sie können ab sofort mietsfrei wohnen. Und wir wohnten 9 Monate mietsfrei. Und wir durften noch die Nebenräume, die anderen, wo frei waren, die anderen mussten so ausziehen. Und wir durften sie mitbenutzen für Kinderstunde und Büro habe ich dann noch gemacht. 9 Monate, bis wir dann was anderes gefunden haben. Wenn du auf Gott hörst, mit Gott gehst, demütig bleibst, und so weiter, sorgt Gott dann dafür, dass du reich entschädigt wirst. Weißt du, und mit dem konnte ich wieder weitermachen. 130.000 Mark war damals viel Geld. Haben wir da drüben die Kirche dann anschaffen können, teilweise, oder renovieren können, ein bisschen und so, sonst was. Wenn du auf Gott hörst und bei Gott bleibst, Gott wird dich entschädigen. Und ich habe das in meinem Leben oft und immer wieder erlebt. Wenn wir Gott treu sind, entschädigt er uns. Anders als wir denken, von einer anderen Seite sogar, wo wir überhaupt nicht denken. Wir werden plötzlich überrascht. Das ist Gott. Lass uns aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Vater, ich preise dich, dass wir dir nicht umsonst dienen, sondern wir haben einen reichen Gott, der uns entschädigt. Über Bitten und Verstehen ein gerüttelt und geschüttelt Maß gibst du deinem Volk und deinen Kindern. Und heute Abend sind Geschwister da, die Opfer gebracht haben, die dir gedient haben, die dir vertraut haben, die sich dir hingegeben haben, die alles aufgegeben haben, die sogar Opfer gebracht haben. Hast du nicht deine Stelle aufgegeben? Und sofort und bist verhungert?
Nee,
bist nicht versorgt. Bist gut versorgt. Diese Schwester hat ihre Arbeitsstelle aufgegeben und Jesus nachgefolgt und gesagt, ich will Gemeinde dienen. Hat damals Gemeinde geputzt, glaube ich, und was noch gemacht?
Ja,
alles Mögliche gemacht. Und Gott hat gesagt, diene mir. Die hat biblisch gehandelt. Ich möchte ihren Mut und ihren Glauben haben. Biblisch gehandelt. Und Gott hat sie, und das sind schon viele Jahre her. 9 Jahre. Und sie ist gut aus. Oh Gott segne dich. Halleluja. Preis dem Herrn. Nein, es ist wirklich wahr. Gott lässt dich nicht lumpen. Gott lässt dich nicht lumpen, Geschwister. Und wenn Gott uns etwas sagt und etwas sagt, hör, gehorche, tue. Sei Täter des Wortes. Halleluja. Wir singen einen Chorus und wir nehmen unser Opfer auf. Und Gott möge alle Geber segnen. Halleluja. Und Gott wird dich entschädigen. Jedes Opfer, wir haben schon so oft erlebt, wenn du Gott gibst, mehr als du solltest, mehr als man, was man von dir erwartet, wird Gott dich überaus reich entschädigen. Deshalb, genier dich nicht, großzügig zu sein zu Gott. Wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür, haben die Jünger gefragt. Und er sagt, 100-fältig. Überleg einmal, du gibst heute 5 Euro und du kriegst 100-fältig wieder, wie viel das ist. Amen. Ich habe gerade 5.